Max?
Jascha?
Wenn du dein Neugeborenes einem Tier anvertrauen müsstest, welches Tier wäre das?
Also bei mir wäre es ganz klassisch der Fuchs, weil der ist clever genug, auf dieses Kind aufzupassen. Und das Kind hat immer frische Eier und frisches Hühnerfleisch.
Sehr schön, da bist du ja schon voll im Thema drin.
Ja, sofern die Oma nicht im Hühnerstall Motorrad fährt, dann definitiv.
Ich hatte sofort an ein Känguru gedacht. Einfach, weil das Kind im Beutel schön sicher ist und weil Kängurus einfach jedem richtig eine knallen können, der dem Kind irgendwie gefährlich wird.
Ja, terrible Fun Fact des Tages an der Stelle. Wenn du ein Känguru in einem Tümpel oder ähnliches siehst, geh nicht rein. Kängurus ertränken Leute sehr, sehr gerne.
Was? Echt jetzt?
Ja.
Okay.
Kängurus bestehen nur aus Muskeln und Fell.
Boah, Australien,
und
ne?
Ein bisschen Grips ist, glaube ich, auch dabei.
Australien ist eine ganz, ganz schlimme Ecke, habe ich gehört.
Ja, alles will dich töten und was dich nicht töten will, ist giftig, wenn du es isst. Aber genügend Australien gebasht vorweg. Hallo, ihr formidablen Findelkinder da draußen. Und ihr habt es schon richtig erkannt, wir sind wieder bei Board Game Bravery. Und ja, wir kümmern uns heute um ein tolles Spiel, was wir auf der Spiel in Essen aufgetan haben und uns dann gleich mal gegönnt haben, würde ich mal behaupten. Und zwar Familiar Tales.
Ganz genau, so sieht's aus. Wir hatten die tolle Gelegenheit, auf der Spiel einmal die Tutorial-Mission schon mal zu spielen. Und Max, korrigier mich, du oder deine Freundin, ihr konntet nicht widerstehen. Vielleicht auch ihr beide und musstet das
ja,
euch kaufen.
Tendenziell wir beide, aber Initiator war dann doch meine Freundin, hat sich's dann gegönnt. Und das ist für mich auch total uneigennützig gut gewesen, dass sie das getan hat. Aber naja, wir reden da mal nicht weiter drüber, nicht wahr?
Ja, über die finanziellen Belastungen, die Spiel mit sich bringt, sag ich jetzt mal, haben wir in der letzten Folge ja schon zu Genüge drüber gesprochen. Hört da gerne noch mal rein. Wenn ihr mehr über unsere Errungenschaften von den internationalen Spieletagen 22 in Essen hören wollt, da gibt es ein kleines Review der Messe.
Das fasst es, denke ich, mal ganz gut zusammen.
Ja, Max, dann klär uns mal auf.
Familiar Tales ist, wie gesagt, ein wunderschön designtes Spiel von Jerry Hawthorne. Bei einigen von euch da draußen klingelt jetzt vielleicht so der Spinnensinn im Hinterkopf. Und der kann auch ruhig weiter klingeln, weil Jerry Hawthorne ist für weitere süße und wundervolle Spiele bekannt, wie zum Beispiel Maus und Mystik oder Der Herr der Träume. Auch da war der Designer und Autor mit dabei. Und witzigerweise stehen auch eben besagte beide Spiele bei mir hier im Regal. Aber man erkennt vielleicht ein Muster, aber hey. Rausgekommen ist es erst in diesem Jahr, weil wir haben es natürlich auf das Spiel ergattert. Ne? Es war relativ neu. Ich glaube, es ist unwesentlich vor der Spiel rausgekommen, sodass es auf das Spiel den Erstverkauf mehr oder weniger hatte. Deswegen konnte man es da auch so prima antesten bei Asmodee am Stand. Published ist es von Placid Head Games, die auch wieder aus den oben genannten Spielen von Jerry Hawthorne relativ bekannt sind. Und in Deutschland macht den Vertrieb ganz klassisch Asmodee. Wir kennen sie, wir lieben sie. Sie laufen uns immer über den Weg.
Alteingesessener Verlag.
Ja, genau. Groß, größer Asmodee. Bei Groß, da haben wir auch gleich den richtigen Querschlag rüber, denn Familiar Tales hat einiges an Inhalt. Wirklich einiges. Ihr kriegt ein Ortsbuch, ihr kriegt Zusatztafeln für dieses Ortsbuch. Es ist wieder ähnlich wie beim Herr der Träume, dass ihr keine Spielbretter aufbaut, sondern ihr habt ein Buch, ein Geschichtenbuch sozusagen, das Spielbrett ersetzt. Das heißt, es ist platzsparender als viele andere Dinge wie, keine Ahnung, Zombicide, Decent, alles Mögliche so mit viel Spielplan und viel, viel Krams auf dem Tisch. Habt ihr hier nicht, es ist etwas kompakter alles. Ihr habt tolle Würfel, ihr habt einen Tagebuchblock, ihr habt sogar 7 Deckboxen für die einzelnen Charakterdecks, die ihr über diesen Kampagnenmodus später baut, da kommen wir nochmal zu. Ihr habt 26 Kunststofffiguren mit dabei. Da bin ich ja wieder voll dabei. Ich habe jetzt schon richtig Bock, einige der Charaktere da zu bemalen und habe auch das okay gekriegt, das machen zu können bei diesem Spiel. Also ich freue mich jetzt schon.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr umfangreich, ne? Alleine ja. Schon, was die ganze Ausstattung angeht.
Ja, dann hast du halt noch eine ganze Menge Karten, die deine Fähigkeiten simulieren, die Upgrades von deinen Fähigkeiten simulieren. Du hast Plättchen, Marker. Also du hast ein wirklich, wirklich umfangreiches Material, was auch wirklich, wirklich klasse aussieht. Schon mal so vorgeteasert. Aber da kommen wir später nochmal zu. Und es ist ein kooperatives Rollenspiel für bis zu vier Spielende. Das ist eigentlich so das Gros dazu. Mhm. Der Preis liegt derzeit so um die 75 Euro, je nachdem, wo ihr es kauft. Deswegen habe ich betont, was da natürlich auch an Inhalt geboten wird für diesen Preis. Es ist eine relativ große Box, aber diese große Box bietet halt für das Geld, was man hat, auch entsprechenden Inhalt. Ne? Also da kann man wirklich nicht klagen.
Mhm. Und Jeremy Hawthorne ist nicht der einzige Entwickler bei diesem Spiel, oder?
Nee, aber er ist wirklich der federführende Kopf, nenne ich das jetzt mal ganz vorsichtig.
Ah, okay.
Also klar haben da noch mehrere Leute dran mitgewirkt, aber meistens, also man erkennt am Spiel schon ganz klar die Handschrift von Jerry Hawthorne und ja, deswegen, das ist der Hauptdesigner quasi. Klar haben wir noch mehrere Artists mit dabei, die diese wunderschönen Artworks gestaltet haben, aber die jetzt wirklich alle zu nennen, das würde so ein bisschen den Rahmen, denke ich mal, unserer üblichen Folgen, Vorgehensweise auch sprengen. Also wir haben hier alleine 5 verschiedene Artists, die da mitgewirkt haben. Und ja, dann noch unterschiedlichste Grafikdesigner, die da mit am Werk waren. Also großes Kompliment an die Herrschaften da draußen, aber...
Genau, darauf wollte ich nämlich auch gerade hinaus. Ich war echt sehr überrascht, wie viele Leute da mitgearbeitet haben. Also nicht, dass man es dem Spiel nicht ansehen würde, das sieht extrem hochwertig aus, aber das ist mir echt ins Auge gefallen. Das ist schon ungewöhnlich, finde ich. Sehr viele kreative Köpfe.
Ja, mal so tatsächlich. Also wir haben an einigen Stellen auch so Spiele mit so vielen Artwork-Designern. Aber was ich daran beeindruckend finde, ist, dass die Artworks trotzdem in sich stimmig wirken.
Mhm.
Kommen wir auch später nochmal etwas tiefgreifender zu. Aber wie du schon sagtest, manchmal hat man ja auch dieses Problem, viele Köche verderben den Brei, ne?
Ja, stimmt, so kannst du es natürlich
aber
auch
haben. Aber an der Stelle ist es tatsächlich nicht so passiert.
Würde ich auch sagen. Wollen wir dann direkt in die Story reinspringen, Max?
Das können wir sehr, sehr gerne tun. Da reiche ich den sprichwörtlichen Staffelstab / Baby, Spoiler, an dich weiter.
Okay, Menschenhändler vom Dienst. Ich nehme das Baby mal an. gutes Stichwort, denn bei Familiar Tales spielt ein Baby, beziehungsweise im späteren Verlauf des Spiels dann ein Kind, beziehungsweise Teenager, denke ich mal, eine große Rolle. Aber was es damit auf sich hat, dazu kommen wir gleich. Zunächst mal muss ich sehr, sehr lobend hervorheben, wenn ihr bei Familiar Tales in die Anleitung schaut, dann habt ihr auf Seite 15 den größten Storypart, den wir bisher hier bei unseren Spielebesprechungen hatten. Also da ist eine ganze Seite der Anleitung voll mit Story und man kriegt da schon so ein bisschen ein Feeling für dieses Spiel. Es hat auch durchaus nicht nur, aber auch eine jüngere Zielgruppe. Also man kann das Spiel durchaus mit Kindern schon spielen ab einem gewissen Alter und dieser Storytelling-Fokus, der kommt da auf Seite 15 schon ganz klar durch. Ne? Also da wird ein bisschen Worldbuilding gemacht, man lernt die Charaktere ein bisschen kennen. Also es ist insgesamt auch ein sehr storyintensives Spiel. Und da kommen wir gleich bei den Mechaniken mit Sicherheit auch noch auf einen Punkt zu sprechen, den ich sehr interessant finde. Ich sage nur Storykarten während des Spiels. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr.
Ja, das stimmt, Ich muss auch einfach sagen, ich finde auch einfach die Namenswahl für den Golem einfach so unglaublich sympathisch. Leute, der Golem heißt einfach Klonk. Ich habe Klonk auf das Spiel gespielt und ich war sofort in Love mit diesem Golem, weil es war so herrlich.
Schöne Lautmalerei.
Ja,
wenn er dich schlägt.
Wundervoll. Einfach nur wundervoll, genau. Er haut den Banditen einen an den Hals und es macht nur Klonk.
Ah, sehr schön. Man erfährt in der Story einiges über den Magier Mirilius, beziehungsweise den Zauberer. Das ist der, um dessen Familias es in der Story geht. Und man erfährt auch etwas über die Familias selbst, also über die ganzen magischen Tiere und andere Kreaturen, die diesem Zauberer nahestehen und die am Ende dann auch den Job bekommen, ein kleines Kind zu beschützen. Das ist nämlich der eigentliche Storypart, um den es da geht. Man bekommt zu den Familias und zum Zauberer selbst auch noch einzelne Hintergrundstories geliefert. Also jeweils so ein Absatz mit ein paar Zeilen, die einem die Figur ein bisschen näher bringen. Und das ist schon ungewöhnlich viel, finde ich, für Brettspielverhältnisse, wenn wir jetzt nicht gerade im Pen and Paper sind, natürlich. Die Erzählweise, wenn man sich das so durchliest, die ist wirklich sehr schön kindgerecht, ist sehr niedlich gemacht. Zum Beispiel, wenn der Familiarbegriff erläutert wird, da zitiere ich mal gerade, da heißt es, Vertraute sind Tiere, gute Geister, Feen oder andere Zauberwesen, die eine mystische Verbindung mit einem Zauberer eingegangen sind. Selbstverständlich unterliegt eine solche Verbindung strengsten Zaubererregeln mit unzähligen Paragraphen und Kleingedrucktem. Aber das ist geheimes Zaubererwissen und überdies sterbenslangweilig. Das finde ich schon sehr süß.
Ja, es zeigt halt wieder so einen coolen kleinen Nebenaspekt, dass sich das Spiel halt auch mit ein bisschen Witz bei der ganzen Sache immer noch nimmt, ne?
Ja, das finde ich auch. Man merkt so ein bisschen Selbstironie in dem Ganzen durch und halt so diese kinderfreundliche Aufmache, über die man auch als Erwachsener noch so ein bisschen schmunzeln kann, finde ich, wenn man jetzt nicht zur ultra-serious Brettspieltruppe gehört, die es mit Sicherheit auch draußen gibt. Also ist wie immer so eine Geschmackssache, ne? Man muss sich auf den Humor ein bisschen einlassen können, aber in schlechtem Humor sind Max und ich ja Profis, also spricht uns das schon an, würde ich mal behaupten.
Ja, sprich hier nur für dich, ja, mein Humor ist exquisit.
Ja, Max und sein erlesener Humor, da rümpft er die Nase. Genau, aber worum geht's denn eigentlich, ne? Es geht nicht nur um den Magier und seine Familias, sondern es geht darum, dass wir in einem fernen Fantasy-Königreich sind, in dem die Herrscherfamilie einer gemeinen Intrige zum Opfer fällt. Und die Familias, die Gefährten des Zauberers, sollen nun den Thronerben in Sicherheit bringen vor den bösen Schlägern, die ausgeschickt werden, um, ja, quasi, kommt drauf an, wie böse man das jetzt lesen will. Als Erwachsener würde ich sagen, die kommen, um die Blutlinie auszulöschen. Aber Kindern gegenüber würde ich sagen, die wollen das Kind wahrscheinlich nur in Sicherheit bringen. Und jetzt fällt mir nichts Kinderfreundlicheres ein.
Kinderfreundlich wird es da an der Stelle einfach nicht.
Nee, wirklich nicht. Also wenn ihr das
mit Kindern spielt. Ganz ehrlich, guck dir die Märchen der Gebrüder Grimm an, die Originalfassung. Das haben auch Menschen ihren Kindern vorgelesen. Und da ist auch keine Generation von psychopathischen Serienmördern bei rausgekommen. Die haben zwar teilweise einen Schaden davon getragen, aber der war jetzt nicht so gravierend.
Ja, also wenn wir da so, also eine gewisse Parallele zu Schneewittchen ist ja da, wo dann die Jäger kommen oder der Jäger kommt und ihr das Herz rausschneiden soll. Davon distanzieren wir uns jetzt mal hier. Wir bleiben in unserer kindgerechten, schönen Welt, so wie es gedacht ist. Genau, die Familias, die also den Thronerben oder die Thronerbin, weiß man, glaube ich, gar nicht so genau, beschützen sollen, sind halt enge Freunde vom Magier Merilius. Und der Twist an der Story ist, dass die Familias auch eine gewisse Wirkung auf die Erziehung des Kindes haben. Denn, so verspricht es das Spiel, im Laufe der Story, wenn wir in der Kampagne voranschreiten, stehen unterschiedliche Entscheidungen an. Es gibt auch noch eine Spielmechanik, wo es um das Wohlergehen des Kindes geht. Da wird uns Max gleich mit Sicherheit noch ein bisschen was drüber erzählen. Und es geht im Großen und Ganzen dann darum, am Ende jedes Kapitels Unglück, wie es hier heißt, zu vermeiden. Das tun wir, indem wir uns gut um das Kind kümmern. Und naja, die Story verspricht eben, dass schlechte Behandlung des Kindes und schlechte Entscheidungen, sage ich mal, dann eben auch den Fortgang der Geschichte beeinflussen. Und dass da auch verschiedene Variationen auftreten können. Ne? Das Kind,
schlechte Entscheidungen bei der Kindererziehung bringen einfach Unglück.
Genau.
Ist im richtigen Leben auch so.
So ist es. Ich habe auch gerade schon gesagt, wir konnten bisher auf der Spiel nur die Tutorial-Mission spielen, um so die Mechanik kennenzulernen. Die Story haben wir also noch gar nicht so weit verfolgt, aber ich bin wirklich gespannt drauf, wie das umgesetzt wird. Denn in der Anleitung bzw. im Begleitheft heißt es auch, dass die Story mehrere Jahrzehnte umspannen soll. Zitat Ende, Jahrzehnte in drei Akten. Und ich frage mich, wie das ablaufen soll mit dem Kind.
Naja, ich bin, also ich glaube, du unterschätzt da einfach die Laufzeit eines Aktes an der Stelle, weil wir haben ja auch zwar nur angerissen in der Demo auf das Spiel gesehen, aber wir haben diese Karte, die beim Tagebuchbogen des jeweiligen Aktes dabei ist, noch gesehen. Und das bedeutet ja einfach, dass du viel, viel mehr Möglichkeiten pro Akt hast. Vielleicht wächst das Kind pro Szenario mit, man weiß es ja nicht.
Ja, genau. Es gibt zu jedem Akt einen Tagebuchbogen mit einer eigenen Karte. Also, das ist der Umfang, den du gerade schon angesprochen hast. Und es werden auch Story-Verzweigungen uns versprochen mit eben verschiedenen, auch prägenden Entscheidungen. Und ich als alter Videospielfan bin da so ein bisschen geprimed, dass ich da erstmal kritisch dem Ganzen gegenüber bin. Denn wenn ihr da draußen sowas wie hier die Telltale-Spiele kennt, zum Beispiel hier The Walking Dead, ne, diese im Comic-Stil gehaltenen Entscheidungsspiele, sage ich mal, da wird einem meistens nur so eine, ja, so eine Entscheidungswahl vorgegaukelt. Am Ende laufen die Spiele dann immer auf dasselbe hinaus, egal wie man sich entscheidet. Nur der Weg dahin wird dann irgendwie mal ganz leicht geändert, was ja eben auch den Writing-Aufwand bei so Spielen möglichst gering hält. Und ich hoffe einfach mal, dass das bei Familiar Tales ein bisschen ausgefeilter wird. Aber wie gesagt, so diese grundlegend kritische Haltung ist leider aus der Erfahrung einfach gegeben bei mir. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren an der Stelle.
Ja, das werden wir auch bald in Angriff nehmen, dass wir da eines Besseren oder vielleicht auch Schlechteren belehrt werden können.
Genau, vielleicht gibt es da mal noch im Nachhinein eine kleine Ergänzung zu dieser Folge. Wir werden sehen. Ja, wir hatten gerade schon angesprochen, es gibt im Spiel ein sehr großes Gewicht auf die Story selbst. Und was ich besonders spannend finde, gerade auch später im Mechanikenteil, da wird das nochmal relevant. Es gibt auch charakterspezifische Storykarten. Ich kann also im Verlauf des Spiels mich bewusst dagegen entscheiden, eine, ich sag jetzt mal, zielorientierte oder konstruktive Aktion auszuführen, irgendwie anzugreifen oder mich zu bewegen. Und ich kann meinen Zug auch tatsächlich investieren, um Story zu erleben. Und das hat meiner Meinung nach gute und auch schlechte Seiten, ne, über die wir gleich nochmal sprechen können. Aber ich finde diesen Ansatz erstmal richtig klasse, weil das ist schon mutig für so ein Spiel. Ne? Und dass man da diese Entscheidungsfreiheit einem überhaupt lässt, den SpielerInnen, dass man sich halt bewusst für Fluff entscheiden kann. Das kenne ich so aus anderen Spielen nicht.
Das stimmt, das ist wirklich, wie du schon sagtest, mal ein neues Spielprinzip. Ich finde aber auch gerade das ganze Thema mit dem Kind, was mitwächst, was ja auch gepampert werden muss, in Anführungsstrichen. Das finde ich halt wirklich einen tollen neuen Ansatz, weil das hatte man so noch nicht, dass du wirklich so eine Nanny-Mission hast plötzlich, ne?
Ja, genau, das war im Tutorial schon ganz unterhaltsam. Pampern ist genau der richtige Begriff, du musst Windeln wechseln und Späße machen mit dem Kind und alle solche Sachen. Und ich frage mich wirklich sehr, wie das dann später so bis ins Teenageralter sich da entwickelt, was für Aktionen man da durchführen muss mit unserem pubertierenden Thronerben.
Naja, irgendwann tauscht halt das Fläschchen gegen die Dose Bier aus und dann ist er auch ruhig.
Okay, also Max hat die Erziehung schon verstanden. Sehr gut.
Uiuiui. Alle Menschen da draußen mit Kindern laufen jetzt gleich Sturm.
Müssen wir die Folge jetzt auf Explicit setzen bei Spotify, weil wir über Alkohol gesprochen haben? Nee, Spotify ist schwedisch.
Den haben wir auch standardmäßig auf Explicit.
Stimmt, und wir sind hier nicht auf einer US-Plattform. Obwohl, kommt drauf an, wo ihr uns hört. Wir sind natürlich auch auf anderen Plattformen als Spotify vertreten.
Also laut unseren Insights haben wir tatsächlich Hörende auch aus den USA. Das könnte vielleicht aber auch ein Proxy-Server sein, ich bin mir nicht sicher. Du da draußen, wenn du derjenige bist, der mir immer auf USA angezeigt wird, oute dich. Ist es ein Proxy oder bist du wirklich in den USA?
Dann halte ich fürs Protokoll nochmal fest, damit das alles auch schön legal ist. Die Pubertät fängt in den USA mit 21 an. Insofern ist die Sache mit dem Bier da auch total gerechtfertigt. Okay, Max, erzähl uns doch mal was über die Mechaniken. Wie funktioniert denn das Spiel?
Ja, das Spiel ist, wie gesagt, einfach und wunderschön. Nenne ich es jetzt einfach mal ganz trocken, so wie es ist. Wir sind wieder ganz klassisch bis zu 4 Familias, wie es der Name schon sagt. Wir haben Fähigkeitskarten auf der Hand, die so ein bisschen den Ablauf vom Ganzen bestimmen. Denn wir haben im Gegensatz zu vielen anderen Spielen hier nicht einen riesigen Haufen an Würfeln für unsere Proben und Ähnliches, die wir natürlich machen in einem Rollenspiel. Also das Grundkonzept eines Rollenspiels, dass du Attribute hast, dass du Fähigkeiten hast, dass du würfeln musst, um Dinge zu erledigen, das klammere ich jetzt mal außen vor. Ich setze voraus, dass ihr da draußen wisst, was so die Grundelemente eines Rollenspiels sind und auch vor allen Dingen eines Dungeon-Crawler-Rollenspiels. Wenn ihr das nicht wisst, haben wir dazu eine coole Folge gemacht, die sich mit Dungeon-Crawlern beschäftigt. Da gehen wir auch tiefgreifender so auf das Klassische ein. Was ist ein Dungeon-Crawler? Was passiert da so? Du kannst interessanterweise in deiner Aktionsphase beliebig viele Aktionen ausführen.
Beliebig viele Aktionen?
Mhm.
Ach, tatsächlich?
Du musst allerdings für Die Aktionen, die erfordern in 9 von 10 Fällen Proben. Und da sind seine 5 Handkarten der limitierende Faktor.
Ja.
Weil für das Bewegen musst du ja schon eine deiner Handkarten ausgeben, weil unten auf jeder Karte steht eine Bewegungsreichweite drauf. 2, 3, 4, wie auch immer. So viele Felder darf sich dein Familiar dann an der Stelle bewegen. Damit ist diese Karte schon mal abgelegt. Schon hast du nur noch 4 Karten auf der Hand. Wenn du dann noch irgendeine andere Aktion machen möchtest, jemand angreifen möchtest, dich um das Baby kümmern möchtest, ne, dann musst du weiterhin Karten ausgeben, denn hier fängst du nicht an und hast, wie bereits erwähnt, 20.000 verschiedene Würfel, sondern du hast einen einzigen 12-seitigen Würfel, der dir im Optimalfall beim besten Ergebnis eine +2 liefern kann. Das ist nicht viel.
Im schlechtesten Fall kann das auch nach hinten losgehen und dir negative Werte einbringen, oder?
Genau, so ist es. Es kann auch -1 und bis -2 gehen. Also der Würfel ist wirklich das Zünglein an der Waage. Den Rest musst du tatsächlich bei den Proben über deine Handkarten machen. Denn auf deinen Handkarten hast du Attribute drauf. Wir haben, jetzt muss ich mal selber eben gerade ein bisschen Mathemagie im Kopf machen, wie viel Attribute wir eigentlich haben. Wir haben 4 Attribute, wenn man Bewegungsreichweite und Lebenspunkte natürlich ausklammert. Wir haben die ganz klassische Stärke, wir haben die Gewandtheit, wir haben die Verteidigung, das ist so ein Schildsymbol, ne? Also ganz, ganz klassisch, da kommen wir auch gleich noch zu, wofür das relevant und interessant wird. Ist hier im Spiel als Ausdauer bezeichnet und nicht als Verteidigung. Und wir haben die Klugheit, weil was wäre ein gutes Rollenspiel ohne einen Intelligenz- oder Weisheitswert? Richtig. Nix. Die Werte, die neben diesen Zahlen stehen, die zählst du zusammen, wenn du zum Beispiel eine Probe auf Stärke machen möchtest und würfelst dann dazu den Würfel. Hast jetzt also einen Modifikator von +2 bis -2 und einen Probenwert, den du schaffen musst. Dafür kannst du beliebig viele Handkarten benutzen. Du kannst auch deine nächsten 4 Karten darauf verwenden, das Baby zu beruhigen. Das ist durchaus möglich. Danach hast du aber keine Handkarten mehr.
Genau, das heißt auch, man muss ein bisschen einkalkulieren und planen, wie sehr will man auf Nummer sicher gehen bei dem Spiel. Versucht man schon mit den Werten mit seinen Handkarten möglichst nah an den gewünschten Wert ranzukommen, damit man beim Würfeln nicht mehr so ein hohes Risiko hat. Oder versucht man eher on edge gerade so das Nötige zu machen und zu hoffen, dass der Würfel einem schon eine +1 oder +2 bringen wird. Das ist wieder so eine sehr schöne klitzekleine Glücksmechanik, die man aber steuern kann letztendlich. Oder
ich wollte sagen, es ist sehr, sehr gut steuerbar. Einfach auch, weil du halt die Möglichkeit hast, dass dich deine Mitspielenden unterstützen können. Es gibt Karten, die haben so ein kleines Kettensymbol oben. Das ist der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit. Damit können dann Spielende, die nicht am Zug sind, eine ihrer Handkarten aufopfern, damit derjenige den Attributsbonus kriegt von dieser Karte für diese Aktion. Auch da wählt mit Bedacht. Das Wichtige ist, ihr zieht am Ende eurer Runde auf.
Ja, genau.
Das ist das Wesentliche. Also opfert ihr für euren Mitspielenden eine Handkarte, habt ihr selber für eure Aktion nur noch 4 übrig. Auch wieder so eine kleine, ne, Ressourcenmanagementsgeschichte. Ist diese Aktion jetzt wichtig genug, dass wir alle dafür einen Nachteil haben? Oder machen wir da jetzt so ein Push Your Luck und gucken, ach, wenn es klappt, dann ist cool, wenn nicht klappt, ist halt auch Bratwurst, dann ist egal. Ne? Mhm. Wäre dann auch wieder, oder finde ich das auch wieder so ein interessantes Ding. Finde ich es aber auch ein ganz stark zweischneidiges Schwert. Ne? Also muss man ein bisschen drauf gucken. Gerade in dem Tutorial habe ich zumindest persönlich den Eindruck gehabt, dass zumindest die Anfangskarten sehr, sehr schwach auf der Brust sind.
Was ja bei einem mehrere Jahrzehnte umfassenden Storyverlauf auch sinnvoll ist. Ne? Wir kommen ja gleich noch zum Charakter-Progress, den man machen kann, wo sich das vielleicht noch ändert.
Genau, also ich erzähle euch noch mal kurz, was man so alles an Aktionen machen kann. Einfach damit ihr so einen groben Überblick kriegt, was man eigentlich, wo die Kernmechanik des Spiels einfach hin will. Ihr könnt euch natürlich ganz klassisch bewegen, angreifen, Nahkampf, Fernkampf. Das sind so die klassischen Dinge. Ihr könnt allerdings auch Dinge sammeln, wie Essen zum Beispiel, weil, Überraschung, Überraschung, ein Kind muss essen.
Was?
Wer hätte es gedacht?
Deswegen hat das nie geklappt bei uns.
Okay, an alle, die vom Jugendamt jetzt gerade zuhören, das meinte er nicht ernst. Just for legal reasons. Ihr könnt euch um das Kind kümmern, also es irgendwie in den Schlaf wiegen, Späße machen, eine Grimasse ziehen. Einfach, dass das Kind wieder ein bisschen more happy ist, ne? Weil das Kind hat einen starken Einfluss darauf, wie es euch so geht. Ne? Wenn Kinder weinen, dann fängt es an zu gewittern. Das ist hier wortwörtlich zu nehmen. Es wird schlimmer, je angepisster dieses Kind ist.
Wie war das noch, wenn das Kind zu unglücklich wird, dann gibt es am Ende des Szenarios eben dieses besagte Unglück, ne, was dann eben sich so legacy-mäßig genau auf die nächsten Missionen auswirkt.
Genau, genau. Da gibt es das Unglücksrad und das schlechte Launerad sind witzigerweise auch gleich untereinander auf einem Tableau. Also das ist schon okay.
Mhm.
Also es gibt auch, je nachdem wie der Zustand vom Kind ist, gibt es halt auch dazu eine Karte, die sich natürlich verändert. Dadurch, dass es eine eigene Karte ist, wird sich das höchstwahrscheinlich über den Spielverlauf mit dem Älterwerden des Kindes auch wieder verändern, was da dann im Endeffekt passiert. Das können wir jetzt noch nicht sagen, da haben wir uns noch nicht gespoilert, auch bei der Recherche nicht, weil wir es tatsächlich noch spielen wollen und euch dann im Zweifel einen kleinen Nachtrag liefern werden, was das angeht.
Ganz genau, ich bin sehr gespannt.
Ja, aber das war noch nicht alles, was wir machen können. Das hat mich auch ein bisschen geflasht, dass wir bei insgesamt 10 Aktionsmöglichkeiten liegen. Ausrüsten, untereinander tauschen sind auch wieder so ganz klassische Dinger. Und ich fand wunderschön, dass man craften kann und trainieren. Also du hast eine Option für Handwerk und Training. Und das fand ich da auch wieder sehr cool gemacht, dass man tatsächlich auch einfach, wenn man so Einzelzutaten findet, sich auch bestimmte Gegenstände damit basteln kann, wenn man weiß, wie. Das fand ich auch irgendwie sehr, sehr geil gemacht, muss ich zugeben.
Ja, extrem cool und auch nicht in jedem Dungeon Crawler so vorhanden.
Ja, das kommt halt auch noch dazu, ne? Du wählst halt eine Karte aus der Handwerksreihe und bezahlst die entsprechenden Ressourcenkosten und zack, hast du halt die Karte gemacht. Das ist total cool. Das bastelst du auch so Sachen wie Pilzen und Stoffen, machst du zum Beispiel ein Regenbogenschild, eine Zauberspruchrolle, solche Späße.
Da wollte ich gleich in dem Metaphernteil drauf zu sprechen kommen, aber genau auf dieses Beispiel, aber wie du das gerade sagst, ich finde das auch metaphorisch so geil, dass du Stoff brauchst, natürlich für das Pergament und für die Magie bei dem Ganzen brauchst du dann Pilze und die erzeugen einen Regenbogen-Schild.
Ja, 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 du hast recht.
Es steckt auch so ein bisschen Humor drin, der nicht unbedingt so die Kinder anspricht, sondern das eben auch für Erwachsene so ein bisschen interessant macht.
Ja, das auf jeden Fall. Das zeigt ja vieles auch von den Spielen, die Jerry Hawthorne gemacht hat, dass wirklich auch ältere Spielende, wie wir es jetzt zum Beispiel sind, mit um die 30, sich da durchaus wiederfinden und durchaus Spaß haben mit. Ne? Also ich erinnere da so an unsere Maus- und Mystikabende, da hatten wir auch echt Spaß und die Ratten waren auch echt echt schwierig.
Schwierige Charaktere, diese Ratten.
Genau, schwierige Charaktere. Beim Training gibt es noch einen Punkt, da kann es etwas Besonderes geben beim Training. Das war das, was du gerade sagtest, mit Aktionen aufgeben, um Story zu erleben. Denn es gibt noch bestimmt, also in der Trainingsreihe können auch Karten mit dem Typ Beziehungen und persönliche Geschichten liegen. Die werden nicht abgelegt und in unseren normalen Handkarten genommen, sondern dort steht dann jeweils immer drauf, was passiert. Auch dahingehend haben wir uns, oder ich für meinen Teil zumindest, mich nicht gespoilert, weil halt eben Beziehungen und persönliche Geschichten drauf stand und ich das komplett blind erleben wollte und mich darauf freue, jetzt innerlich auch schon.
Ja, das geht mir genauso.
Okay, dann bin ich beruhigt. Ja, ganz wichtig noch beim Tauschen, finde ich, ist immer ein wesentlicher Punkt, weil es da auch immer unterschiedliche Regeln gibt. Ihr müsst nicht 1:1 tauschen. Man kann auch etwas gegen nichts tauschen. Wenn es den Spielverlauf vorbringt, fällt da immer so ein schönes Beispiel Gloomhaven ein. Gloomhaven, da sind alle Spielercharaktere egoistische Typen. Da wird nichts geschert. Du sammelst das Gold ein, es ist dein Gold. Es wird nichts geteilt, es wird nichts abgegeben. Es gehört dir. Niemandem sonst, nur dir.
Es ist Ninja-Loot-Time quasi.
Ja, genau, genau. Man könnte es auch auf eBay verkaufen. Aber das finde ich dann schon irgendwie ganz nett gemacht, muss ich sagen. Ist alles, wie du schon sagtest, so ein bisschen freundlich, kindlicher gehalten, eben auch dadurch, dass du untereinander tauschen kannst. Man sieht, die Familias ziehen an einem Strang nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie es auch wollen. Ne?
Ja, so. Es ist halt durch und durch ein kooperatives Spiel, was auch so eine positive Message von Familie und Freundschaft und Zusammenhalt und dem ganzen Pipapo irgendwie transportiert. Macht also sehr viel von diesem kinderfreundlichen Charme aus, hätte ich gesagt.
Ja, das ist definitiv auch allein das Charakterdesign von den Vertrauten, finde ich halt auch einfach unglaublich cool. Ich muss sagen, mein zweiter Favorit nach Klonk war der Frosch, den du gespielt hast. Ich weiß tatsächlich leider gerade nicht mehr auswendig, wie er heißt.
Aber wie hieß er denn? Hieß er Gilbert?
Ich glaube, irgendwie Gilbert oder sowas. Ja, da könntest du recht haben.
Komm ich vielleicht gleich noch drauf, wie der hieß. Ja,
ich würde sagen, schießt dir vielleicht gleich wieder wie Schuppen in die Augen. Und dann gibt es szenariospezifisch natürlich wie immer noch Sonderaktionen, die man natürlich auch machen kann. Der nächste Schritt in eurem Zug, nachdem ihr mit euren ganzen Aktionen, sei es eine, sei es drei, sei es fünf, wie auch immer, wie ihr das gemacht habt, durch seid, zieht ihr wieder auf fünf Handkarten auf. Dabei kann man nicht, wie man es an manchen Spielen vielleicht kennt, decktot gehen oder sowas. Ich bin da immer ein bisschen vorgeschädigt durch Magic und Co. Ihr mischt natürlich den Ablagestapel wieder rein, wenn ihr nicht mehr nachziehen könnt. Sonst wäre das Spiel nach einer Runde vorbeigefühlt. Jetzt kommt natürlich der gegnerische Zug noch zum Tragen. Und da kommt wieder so ein bisschen das, wie ich sagte, zweischneidiges Schwert mit Handkarten weglegen und so weiter und so fort. Denn wie wir an dem Punkto Ausdauer schon gemerkt haben, wir verlieren im Zweifel auch im gegnerischen Zug Handkarten. Denn wenn wir ins Gesicht geschlagen werden, müssen wir uns ja auch irgendwie verteidigen.
Stimmt.
Auch das passiert wieder über die Handkarten. Die haben dann den Ausdauerwert, der relevant wird. Plus natürlich zusätzliche Zusatzfähigkeiten, die auf den Karten mit draufstehen. Da gibt es auch wieder Zusatztexte. Und das Würfelergebnis.
Ich erinnere mich, wie sehr schön das war, als wir auf das Spiel dieses Tutorial gespielt hatten und erfahren haben, dass wir uns untereinander im Zug auch helfen können. Und dann waren wir natürlich super freigiebig hier. Na klar helfe ich dir, damit du da noch hinlaufen kannst. Und klar helfe ich dir bei diesem oder jenem. Und dann kam noch die Gegnerphase. Und obwohl uns unsere Instrukteurin da vom Verlag ja vorgewarnt hat, dass das noch kommt, hatten wir dann schon auch mal keine Handkarten mehr, als dann auf uns eingeschlagen wurde.
Ja, ich hatte halt permanent keine Handkarten mehr, weil ich jedes Mal aufgezogen habe auf fünf Karten. Dann kam die Gegnerphase, mir haben die Banditen ins Gesicht getreten. Ich musste einfach meine komplette Hand ablegen, um diesen Angriff zu überleben. Und dann kam mein Zug und ich habe dann gesagt, fertig, und wieder auf fünf aufgezogen. Das war ein wenig tragisch, aber gut.
Ja, du hast halt den Charakter genommen, der aus Stein besteht, ne? Also da haben wir die Notwendigkeit nicht so gesehen, dir beizuspringen.
Ja. Du feiger Frosch, du. Sei kein Frosch.
Ich bin halt Fernkämpfer. Was soll ich sagen?
Kein sonderlich guter, wenn ich mich da an den Test erinnere.
Ey, ach so, ja. Du hast ja recht. Okay, ich hab eventuell die ein oder andere Probe da verkackt, aber das ist reines Würfelpech gewesen.
Das sage ich auch immer.
Wie geht's denn weiter bei den Phasen, Max?
Ja, wie gesagt, der Ablauf des Gegnerzuges, ganz klassisch. Gegner bewegen sich, Gegner greifen im Nah- oder Fernkampf an und Vertraute verteidigen sich. Das hatten wir gerade schon, das Thema. Ist natürlich schwierig. Ne? Also wie gesagt, du verlierst Handkarten dadurch, den Rest, den du nicht blocken kannst, dafür verlierst du Lebenspunkte für. Das sind nur kleine Familias, also du hast auch nicht irgendwie 375 Lebenspunkte. Ich glaube, Klonk hatte 8 im Maximalwert. Wenn dann 2 durchkommen, das tut schon weh. Das ist 25% weg. Was ich aber schön finde, ist, wenn das Lebensrad eines Vertrauten auf 0 sinkt, wird der Vertraute besiegt und flüchtet. Auch wieder sehr kindgerecht. Man ist nicht tot, man flüchtet einfach nur. Zieht sich zurück.
Das wäre vielleicht ein Erklärungsansatz, was mit dem Thronerben passiert oder der Erbin, wenn die Schläger sie erreichen. Flüchtet dann halt als Baby. Für immer.
Genau. Aber du kommst halt mit ein paar Penalties, kommst du halt zu Beginn deines nächsten Zuges wieder. Ne? Und darfst halt auf dem Feld, wo ein anderer Vertrauter gerade noch steht, darfst du halt wieder hinspawnen sozusagen. Du kriegst zwar Erschöpfung, das Unglücksrad wird weitergedreht und du wirst halt auch schwer verletzt als Zustand. Das ist auch nicht ganz so tutti. Ja, du verlierst halt quasi, wenn du schwer verletzt bist, verlierst du, wenn du eine Wunde verlieren würdest, verlierst du 2 plötzlich.
Mhm.
Ist schon nicht so geil. Ne? Also du verlierst immer einen zusätzlichen Lebenspunkt, das ist nicht so schön.
Du hast gerade den Erschöpfungseffekt angesprochen und den finde ich auch besonders cool. Das ist so eine Art negatives Deckbuilding, denn bei Familiar Tales bedeutet erschöpft sein, dass man in seinen Kartenpool eine Erschöpft-Karte ja einfach reinmischt und diese Karte beziehungsweise sie auf den Ablagestapel erstmal legt und dann, wenn der Stapel abgearbeitet ist, sie reinmischt. Und die Erschöpft-Karte ist im Grunde einfach nur eine weitere Handkarte mit miserablen Werten. Also ja, wo man vorher mehrere Angriffs-, Verteidigungs-, Bewegungspunkte ansammeln und ausgeben konnte, hat man, glaube ich, bei der Karte überall nur eins oder so. Ne? Ich weiß jetzt die konkreten Werte nicht mehr genau. Auf jeden Fall nichts, womit man wirklich was anfangen kann.
Ja, du hast wirklich die Einser-Werte da. Und jetzt muss ich mal eben ganz kurz selber wieder an meine Notiz reinzoomen. Und wenn du diese Karte ablegen würdest, legst du sie halt zurück in den Erschöpfungsstapel.
Ja. Stimmt, die ist aber dann sind weg. Halt
nur Einsen und der Gefahrenmarker geht einen weiter. Ja. Das ist auch wieder so ein wesentlicher Punkt, der natürlich auch ganz nett ist. Ne? Gefahrenmarker ist jetzt auch nicht so das Prickelnde, was man unbedingt haben möchte. Da passieren auch schlimme Dinge, wenn der zu hoch wandert. Kann man so ein bisschen mit dem Mausrad, also mit dem Käserad aus Maus und Mystik vergleichen, wenn ihr das vielleicht kennt.
Ich muss auch sagen, ich finde dieses Minimalistische an dieser Erschöpfungsmechanik, das finde ich richtig cool. Also du kriegst nicht irgendwie einen Marker auf deinen Charakter und musst dann dran denken, dass du da jetzt eine Sonderregel für deinen nächsten Zug hast und dann auch dran denken, den Marker wieder wegzutun oder so, sondern die Erschöpfungskarte kommt in dein Deck und dann musst du an nichts weiteres mehr denken. Du ziehst die irgendwann zwangsläufig und musst damit umgehen. Und sowas, finde ich, ist schön schlank, unkompliziert und ja, man kann es, ist auch ein bisschen narrensicher, ne? Du kannst es nicht falsch machen, du kannst es nicht vergessen, ja. Das ist halt einfach da.
Ja, bei Narrensicherheit sprichst du auch noch so einen für mich interessanten oder tollen Punkt an, wo wir wieder auf die Spielbarkeit mit Kindern kommen. Du hast das Spiel, du musst es App-unterstützt spielen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Du hast wirklich eine vollständige App-Unterstützung und deswegen gibt es auch keine genaue Tabelle, was jetzt passiert, wenn die Gefahrenstufe so und so hoch ist, sondern ab einem Gefahrenstufenwert von, jetzt lass mich mal eben ganz kurz grübeln, das habe ich nämlich auch auf die Schnelle nicht im Regelwerk gefunden, ab einem bestimmten Gefahrenwert, ich glaube auf der Messe bei dem Probeabenteuer war es 4, ist die Chance da, dass beim Wechsel der Runde die Gegner dran sind. Das heißt, man hat so eine kleine Schonfrist, wo die Gegner auf dem Spielplan noch nicht agieren, sofern sie nicht vorher angegriffen werden. Ganz nett, aber nun ja. Da gibt es halt pro Ort im Ortsbuch, also pro Mission sozusagen, gibt es auch eigene Regeln, was passiert wann mit der Gefahrenstufe. Und es gibt auch Sonderregeln, die zum Beispiel mit der Gefahrenstufe zusammenhängen. Aber das Schöne ist, man hat eine App. Die App sagt es einem. Die App weist sich darauf hin, hey, das ist jetzt zu hohe Gefahrenstufe gewesen, jetzt greift noch der Bandit 3 mit an, so nach dem Motto. Na, also es ist wirklich narrensicher, ähnlich wie Willen des Wahnsinns mit der App. Wenn du das sauber und ordentlich spielst und nicht so sloppy, wie wir das manchmal machen, dann kannst du es nicht verkacken.
Das stimmt. Apropos nicht verkacken, die App hilft einem auch beim Spielaufbau. Und dient auch ein bisschen als Glossar. Und man hat sogar eine Suchfunktion. Und das, finde ich, ist schon was wert. Also ich kann nach irgendwelchen Keywords, die mich gerade interessieren, auch einfach suchen und finde dann hoffentlich genau die Informationen, die ich brauche.
Ja, so eine Suchfunktion ist schon was Feines.
Ja, wir hatten ja, glaube ich, schon mal an anderer Stelle irgendwie erwähnt, dass wir diesen App-Zwang gar nicht so geil finden. Also unsere liebste Umsetzung ist mit optionaler App-Unterstützung. Oder ich hoffe, ich spreche da jetzt nicht nur für mich, Max, sondern ich gebe da auch deine Meinung wieder.
Mittlerweile bin ich tatsächlich auch ein großer Freund von der App-Unterstützung geworden. Einfach, weil ich da durch den Luxus der App-Unterstützung nicht mehr so gerne selber sowas wie ein Dungeon Master bei Brettspielen spiele. Also ich bin gerne ein Spielleiter beim Rollenspiel, das wissen wir beide sehr, sehr gut. Aber ich muss sagen, beim Brettspielen finde ich das ganz nett, dass ich mit euch dreien dann zusammenspielen kann gegen das Spiel und nicht jetzt noch irgendwie einer, den das Streichholz ziehen muss, der Spielleiter zu sein.
Ne? Ja, genau. Ungeteilte Aufmerksamkeit für das Spiel. Oh, und genau. Bevor wir das Thema App verlassen, die App hilft auch beim Speichern des Spielstandes sozusagen. Ne, da wird dann der Fortschritt unter einem Zahlen- und Buchstabencode abgespeichert und kann wieder aufgerufen werden. Dann kann man alles schön online machen und man muss nicht auf die App zugreifen, man kann auch im Browser das Ganze öffnen. Das finde ich klasse. Und eine schöne Musik hat es auch noch. Da war ich sehr geflasht, aber da kommen wir gleich bei den Tops und Flops mit Sicherheit noch drauf, weil das ist einfach wirklich hochwertig gemacht, diese App. Was man jetzt von App-Support hält, hin oder her, aber die ist wirklich einfach toll.
Ja, die ist wirklich schön gemacht. Und was ich halt auch so eine nette Luxusfunktion finde, ist, dass die App, wenn du einen Punkt erreichst, an dem du sinnvoll unterbrechen könntest, wirst du tatsächlich gefragt, ob du deinen Fortschritt sichern willst und später weiterspielen willst.
Stimmt, da ist die Story auch ein bisschen hinterlegt und wird berücksichtigt, ne? Wo sind interessante Pause.
Das finde ich halt auch unglaublich interessant, dass du halt nicht sitzen musst und sagst, oh, jetzt muss ich den Akt hier noch komplett fertig spielen, ey, voll kein Bock, ich muss ja morgen um 11:30 raus, sondern das Spiel sagt dir, hey, guck mal, jetzt wäre eine gute Möglichkeit zu speichern und dann kannst du sagen, cool, das nehmen wir.
Ja, gerade, ich könnte mir auch gerade vorstellen, dass das mit Kindern, wenn man es halt zusammen so als Familienspiel spielt, durchaus mal vorkommen kann, dass einem das ganz gelegen kommt, wenn das Spiel einem das anbietet. Weil ich glaube, als Eltern lernt man irgendwann seine Kinder auch so weit zu lesen, wenn da Müdigkeitserscheinungen auftreten und es dann droht, unbequem zu werden, ist man, glaube ich, ganz dankbar, wenn das Spiel schon sagt, hey, na, wie sieht's aus, wollt ihr nicht eine Pause machen?
Ja, eben, das muss man einfach so sagen. Das sind nette kleine Komfort-Features, die man nicht wirklich braucht, aber die trotzdem ganz cool sind. Ne? Also sagen wir es auch mal so, wie es ist.
Vollkommen off-topic. Ich habe vor einer Weile mal wieder eine Runde Anno gezockt am Rechner und habe mich super gefreut über die Art und Weise, wie das Spiel einem so kleine, ja, wie nennt man das, so Gesundheitstipps gibt. Also wenn du irgendwie 2 Stunden gespielt hast, dann fragt der Sprecher dich so Sachen von wegen, wie wär's mal mit einem kleinen Spaziergang? Oder wie wär's mit einem Kaffee? Und das war echt dann richtig geil. Ich habe mein Leben ja unter Kontrolle, aber ich habe auch einmal irgendwie 4 Stunden am Stück gespielt. Und dann kam die Nachricht, wissen Sie eigentlich, was Ihre Kinder gerade machen? Das fand ich sehr witzig.
Also, ich dachte, dir wurde Kotelett angeboten.
Nein, Kotelett wurde mir nicht angeboten. Ich werde nie erfahren, wie gut Koteletts für mich sind, Max.
Das stimmt tatsächlich.
Aber es gibt Erz auf dieser Insel.
Uns mangelt es an Erschenszeiger. Okay, oh, wir schweifen ab. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir geredet haben, ihr könnt bei YouTube ein tolles Video finden, wo sie den Anno-Sprecher richtig schön zusammengeschnitten haben, um den größten Schwachfug, den ich je gehört habe, zusammenzuschneiden. Uns mangelt es an Ärschen.
Ich weiß gar nicht mehr, wie das Video heißt. Das heißt, glaube ich, einfach nur Anno-Shit, oder?
Ich glaube ja, irgendwie sowas. Oder euer Schiff brennt. Ha!
Genau, die Feuerkraft eures Schiffs ist beachtlich. Euer Schiff brennt. Ja. Das hat mir sehr gefallen.
Ja, das sind so Kleinigkeiten, die waren echt gut. Das war echt schön.
Okay,
ja, wie gesagt. Würde ich sagen, war es so zum groben Regelüberblick. Wir haben natürlich noch Zustände, ganz klar, um das nochmal so mit in den Raum zu werfen. Wir sind, wie gesagt, in einem Rollenspiel. Wir können in Flammen stehen, wir können vergiftet sein, wir können gefangen sein, wir können, wie gesagt, schwer verletzt sein. Und da es diese Zustände gibt, bin ich mir auch zu 195% sicher, dass wir auch diese Zustände den Gegnern hinzufügen können.
Ja,
folgedessen auch wieder eine kleine taktische Komponente, um Leuten einfach Feuer unter Winter zu machen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, also zumindest was das in Brandstecken angeht, das konnten wir im Tutorial ja tatsächlich schon mal bei den Gegnern ausprobieren.
Schwer verletzen auch. Klonk hat auch schwer Verletzungen verursacht.
Ah, okay. Sehr schön.
Mhm. Oder war das, nee. Ich glaube, deine Frau mit diesem Fünkchen konnte anzünden und ich glaube, du oder der Fuchs haben, also der Frosch oder der Fuchs haben schwer verletzt.
Puh.
Bin ich mir aber auch nicht mehr zu 100% sicher.
Ich weiß es auch nicht genau.
Wir werden es herausfinden, liebe Leute da draußen. Wir werden es spielen.
Wir wollen es lieben. Richtig, wir wollen natürlich gucken, wohin uns diese Story da bringt.
Ja, eine wunderschöne Reise, an der wir euch teilhaben lassen werden.
Genau. Sollen wir dann in den Metaphernteil springen, Max?
Ja, springen in den Metaphernteil. Wir haben schon super viel mitmetaphert, aber ich bin mir sicher, dass du noch viel mehr metaphern kannst, als wir metaphert haben.
Das kann gut sein. Denn wie oft kannst du Metapher in einem Satz sagen? Max, ja.
Korrekt. Hold my beer oder so ähnlich.
Genau. Also im nächsten Teil geht es um die Metaphern, wie immer. Und da ist Familia Tales wirklich eine richtige Spielwiese, hätte ich jetzt fast gesagt. Da steckt sehr viel Liebe zum Detail drin. Viele Aktionen und Zustände sind da sehr gut durchdacht und haben Auswirkungen, die man sich dann auch richtig schön bildlich vorstellen kann. Ne? Also man merkt auch an der Stelle wieder diesen Storytelling-Fokus, der sich auch dann in der Mechanik echt stark bemerkbar macht. Was ich erstmal hervorheben würde, diese Zusammenarbeitsoption, dass ich also Handkarten spielen kann, um zum Beispiel jetzt deinen Verteidigungswert zu erhöhen. Ne, das finde ich, unterstreicht schon ganz am Anfang sehr schön diesen Familien- und Zusammenhaltsgedanken, der sowieso im Mittelpunkt steht. Ne? Also die Familias und das Kind, die passen aufeinander auf. Beziehungsweise im Tutorial passen wir auf das Kind auf. Aber wer weiß, vielleicht ändert sich das ja noch später. Auch sehr schön finde ich, was das Ortsbuch mit dem Spiel macht. Da kommt nämlich einiges an Abwechslung in das Ganze rein. Also die einzelnen Locations, an denen man sich da aufhält, die werden durch dieses Buch nicht nur optisch, sondern auch von den Regeln her so ein bisschen individualisiert, würde ich sagen. Zum Beispiel hat jede Location eine eigene Sammelschwierigkeit. Das finde ich besonders spannend. Wenn wir was einsammeln wollen, dann müssen wir dafür welches Attribut nochmal einsetzen, Max? Klugheit ist es, sehe ich hier gerade.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Also häufig ist es die Klugheit gewesen, die da aufgetaucht ist. Aber ich bin mir fast sicher, dass es auch dafür wieder unterschiedliche Attribute zum Sammeln gibt, könnte ich mir vorstellen. Wenn du irgendwas Dorniges aufsammeln willst, hast du vielleicht plötzlich Gewandtheit oder sowas. Dadurch, dass es mit App-Unterstützung ist, brauchst du dich da als Spieler ja auch nicht festlegen. Ne?
Das stimmt. Aber ich finde diesen Gedanken so unter dem Metaphern-Gesichtspunkt einfach super. Denn es ist ja klar, dass man an manchen Orten, zum Beispiel, wie du gerade sagst, im Dorngestrüpp, schwieriger etwas findet als irgendwo auf einer ebenen Fläche oder so, ne? Irgendwo auf der Wiese. Also das, finde ich, ist schon mal ein schöner, spannender Ansatz, der ein bisschen Vielfalt in das Ganze reinbringt. Wir hatten bei Imperial Assault, bei unserem anderen großen Dungeon Crawler, über den wir schon sprachen, auch mal über verschiedene Bewegungsschwierigkeiten gesprochen, die es ja in vielen Dungeon Crawlern gibt und eben bei Familia Tales auch. Also zwei gestrichelte Linien brauchen zum Beispiel mehr Bewegungspunkte. Durchgezogene Linien kann man, glaube ich, gar nicht durchschreiten, oder?
Doch, kann die Fee kann rüberfliegen. Der Fee sind die genau. Alle egal, aber der Otto-Normal-Familiar kann da nicht rüber.
Stimmt.
Der ist mehr so ein Feld-Otto.
Und der zweite Vergleich zu Imperial Assault bietet sich an bei der Sichtweite. Die war ja bei Imperial Assault so geregelt, dass du jeweils von einer Ecke des Ausgangsfeldes zwei gerade Linien zur Kante des Zielquadrats ziehen können musstest. Das klingt sehr kompliziert und kann es unter Umständen auch sein, wenn man da noch nicht so richtig drauf eingegroovt ist. Hier bei Familia Tales ist die Sichtweite viel, viel einfacher angegeben. Da hat nämlich jeder Ort, jedes Feld, auf dem man stehen kann, einen ganz konkreten Punkt in der Mitte angegeben. Und ja, ob jetzt genau, ob jetzt ein Ziel in Sichtweite ist, mache ich einfach daran fest, ob ich zwischen den Punkten der beiden Felder eine gerade Linie ziehen kann, ohne dass da ein Hindernis im Weg ist. Ne, auch da wieder kinderfreundlich, familienfreundlich. Das können auch die Kleinen irgendwie ganz gut begreifen, denke ich. Und ist auch nicht besonders aufwendig, das festzustellen. Meistens kann man das schon so mit bloßem Auge. Ich glaube, da muss man nicht mal irgendwie so in alter Tabletop-Manier mit einem Lineal oder so antanzen. Das braucht man, glaube ich, gar nicht.
Oh, da merkt man, dass du lange kein Tabletop gespielt hast oder noch nie. Laser ist ein Linienlaser ist der Shit.
Wow. Was, das echt? Ding.
Ja, klar,
so eine, wie bei so einer Wasserwaage.
Ja, quasi. Also ich habe einen zu Hause, der ist wirklich wie so ein ganz normaler Laserpointer. Machst du an und der zieht halt eine komplett gerade Linie. Und die hältst du dann halt, je höher du das Ding hältst, desto länger wird die Linie logischerweise. Und die richtest du dann aus, um Sichtlinien zu checken. Das funktioniert exzellent.
Für den Tabletopper von Welt.
Natürlich. Einer meiner ersten Purchases damals.
Ja, okay. Hat aber auch so einen Appeal irgendwie, ne? So Hightech fürs Brettspieler-Hobby. Also Hightech in Anführungsstrichen.
Du, das ist, wie gesagt, totaler Luxus. Ich habe erst am Sonntag wieder festgestellt, wie geil das ist, als mein Tabletop-Gegner anfing, da sein Maßband ganz lang zu ziehen und da total unorthopädisch mit rumfummelte. Und ich saß da so, Daniel, was tust du da? Ja, die Linie checken. Ich so, sag doch was hier, nimm diesen Linienlaser. Dann siehst du halt nicht aus wie ein Otto.
Be gone, peasant. Sagt ja, Max, genau, ne? Und packt also, den Laser aus.
So in etwa war das dann.
Das sehr war schön.
Schon gut, also sehr praktisch.
Du hattest gerade schon angesprochen, dass es verschiedene Attribute gibt, ne, und hattest die uns aufgelistet. Und ich finde, dass die wunderbar zu den Aktionen passen, für die sie stehen. Ne? Wir hatten gerade gesagt, Sammeln erfordert Klugheit. Und klassische RPG-Manier, ne, im Nahkampf brauchst du Stärke gegen einen Verteidigungswert, im Fernkampf Gewandtheit. In vielen anderen Systemen ist es Geschicklichkeit, ne, aber läuft ja aufs Gleiche hinaus. Auch gegen den Verteidigungswert. Also das ist alles super intuitiv und nachvollziehbar. Gefällt mir sehr gut. Das Crafting hattest du schon gerade angesprochen mit der tollen Regenbogen-Schild-Spruchrolle, die ich sehr gut fand. Wir werden mit Sicherheit auch noch mal auf Crafting zu sprechen kommen, wenn wir über das tolle Die Tiere vom Ahorntal sprechen. Ich finde nämlich, dass so Crafting-Geschichten super viel Freiraum für tolle Metaphern bieten und so ein kleines Augenzwinkern eben ermöglichen. Wie etwa bei dieser Kombination von Stoff und Pilz für meine magische Spruchrolle. Finde ich sehr geil.
Ja, finde ich auch geil. Und wo du gerade die Kreaturen vom Ahorntal ansprichst, auf diese Folge freue ich mich auch schon sehr.
Ja, die muss auch noch vor Weihnachten, also irgendwie im Herbst rauskommen, finde ich. Weil das Spiel ist dafür gemacht eigentlich. Aber stay tuned, dazu mehr später. Du hattest auch schon gesagt, dass es Trainieren als eine eigene Aktion gibt. Das finde ich auch, ist sehr, sehr schön gelöst. Ne? Aber eure Charaktere sammeln im Verlauf einer Runde und im Verlauf der Kampagne insgesamt Erfahrung. Ne? Da geht so ein kleiner gelber Marker immer weiter hoch. Und das ist im Grunde die Währung, die wir benutzen, um neue Trainingskarten zu ziehen. Das könnte dann sowas sein wie Stufe 2 von einer Fähigkeit, die ihr schon habt. Also quasi eine Aufwertung des Ganzen einfach. Ist dann vom Prinzip her das Gleiche, bildhaft auch immer noch dieselbe Handlung, die eure Figur da durchführt, nur mit besseren Stats. Und man kann sich halt vorstellen, jo, klar, habe ich oft gemacht, habe ich gelernt. Jetzt mache ich beim Beißen als Fuchs zum Beispiel mehr Schaden, weil ich so oft Leute beiße. Wäre ich natürlich besser drin.
Klingt sinnvoll, bitte nicht zu Hause nachmachen. Man wird nicht besser in irgendwas, wenn man Leute beißt.
Schön, dass du es nochmal sagst.
For legal reasons.
Genau. Und ich glaube, so zumindest bei unserem Probedurchlauf, unser beider Highlight, Max, war ja so ein bisschen das schlechte Laune-Rad. So habe ich es jetzt mal genannt.
Ja, das war total gut.
Moment, das heißt auch offiziell in der Anleitung, glaube ich, schlechte Laune-Rad, oder? Bilde ich mir das gerade ein?
Warte, ich suche den genauen Begriff raus.
Unglücksrad.
Denk du weiter, ich suche und rede weiter.
Genau, du kannst die Info ja gleich nachliefern. Also es gibt da halt die verschiedensten Aktionen, die auch alle sehr schön bildlich sind. Ne? Also die Aktion kümmern, mit der ich als Gefährte das Rad eben zurückbewegen kann. Also wieder einen Punkt von diesem Rad runternehmen kann, damit es dem Thronerben, der Thronerbin eben besser geht. Und bei diesen Kümmern-Aktionen kann es halt ganz unterschiedliche Anweisungen geben, was da getan werden muss. Ich muss zum Beispiel, wenn das Baby gewickelt werden will, noch in der Tutorial-Mission, da muss ich ein Stoffplättchen abgeben, ne, um die Windel zu wechseln. Das kann man sich sehr schön vorstellen. Man versteht sofort auf Anhieb, warum das so gemacht wird und was da dann passiert. Da entsteht eine schöne Immersion, wobei ich jetzt beim Windeln wechseln gar nicht so eine große Immersion brauche, aber der Grundgedanke zählt. Und je mehr man sich eben kümmert, desto weniger Unglück entsteht im Laufe der Kampagne und desto stärker werden eben die Bande zwischen dem Thronerben bzw. Erbin und den Familias. Ne? Also die Freundschaft wird quasi stärker und das Kind entwickelt sich dann eben zu hoffentlich einem besseren Menschen. Also Erziehung done right quasi.
Ja, also wir versuchen den schlechtesten Prinzen, Prinzessin der Welt zu erziehen beim Durchlauf, dann habe ich gehört.
Wäre mal super interessant, das mit Absicht hier im Evil-Mode quasi zu spielen und zu gucken, was da am Ende rauskommt.
Ja, das, schon.
Das Ding ist, wenn sowas in dem Spiel möglich ist, ich scheitere da immer dran. Ich habe vor einer Weile mal versucht, mein geliebtes Mass Effect als böser Shepard durchzuspielen. Also mit dem Hauptcharakter alle möglichen negativen Entscheidungen zu treffen. Und ich halte das einfach nicht durch. Ich kann einfach nicht zu unfreundlich zu Charakteren sein, die mir ans Herz gewachsen sind. Das geht einfach nicht.
Tja.
Wird bei dem Spiel wahrscheinlich nicht anders sein. Ich kann das Kind nicht böse werden lassen. Das geht nicht. Dafür ist das Spiel zu knuddelig.
Du spielst es nicht nur du alleine.
Ah, okay, okay. Also Max hat einen Auftrag. Ich verstehe.
Und das heißt übrigens wirklich schlechte Laune gerade.
Ach, Tatsache, okay.
Finde ich auch wieder sehr, sehr schön. Plain und simple. Nicht groß rumlabern. So ist es.
Ja, weißt genau Bescheid, was Sache ist. Wieder sehr, sehr schön und direkt kommuniziert. Und zu guter Letzt auch nochmal, also ich meine, das klingt zuerst banal, aber ich muss es irgendwie hervorheben. Die Statuseffekte machen Sinn. Wenn ich zum Beispiel in Flammen stehe, dann kann ich entweder eine Ausdauerprobe machen, um mich zu löschen, indem ich quasi die Flammen versuche, an mir selbst auszuklopfen. Oder der Entflammenstatus verschwindet auch, wenn ich in eine Pfütze gehe oder halt irgendein Wasserfeld betrete. Und das ist eine Sache, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ich ärgere mich bei jeder Art von Spiel, wenn so Basic-Logik, ich gehe ins Wasser und höre auf zu brennen, wenn das nicht funktioniert, sondern wenn das Spiel mir gekünstelt vorschreibt, dass es nur diesen einen Weg gibt, um jetzt von diesem Effekt geheilt zu werden, das nervt. Und hier, dass das Spiel das alleine vorsieht, ne, dass du da so auch wieder sehr immersiv dir denkst, ich brenne, ich gehe irgendwo ins Wasser, das ist einfach klasse. Wie gesagt, so banal wie das klingt, aber schön, dass es hier vorhanden ist. So.
Es sind die kleinen Dinge im Leben, die einen manchmal irgendwie erheitern, finde ich, gerade an sowas.
Genau, und traurigerweise gilt das natürlich auch für unsere Gegner. Also wenn die Schläger in Brand gesteckt sind, das wäre mal interessant zu wissen. Ist die KI in Anführungsstrichen, also ist das System hinter den Schlägern so klug, dass die auch auf Wasser zulaufen, wenn sie in Flammen stehen? Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind mehr so stumpf im Draufhauen.
Ich glaube auch, aber das ist ja überhaupt nicht schlimm, weil wenn sie ins Wasser gehen, haben wir jetzt am Anfang der Folge gelernt, brauchen wir was? Ein Känguru.
Was?
Ja, schon. Ach so. Wir nehmen hier nicht mal anderthalb Stunden auf. Und du hast schon vergessen, was ich am Anfang gesagt habe.
Nein, das hat nur gerade gedauert, bis ich mich wieder daran erinnert habe. Ich in meinem Kopf war gerade so, hä? Was soll das Känguru? Nein, ich verstehe. Ja, aber Känguru-Familia gibt es leider nicht. Es gibt nur den Frosch. Der ist ja fast wie ein Känguru. Naja, nicht so ganz. Ich nehm das zurück.
Wir lassen das mal so im Raum stehen und reden da nicht weiter drüber.
Genau. Ja, es gibt mit Sicherheit zu den Metaphern noch viel mehr zu sagen, wenn die Story vorangeht und wir auch ein paar weitere Missionen gespielt haben. Aber ihr seht vielleicht schon, nur von der Tutorial-Mission, die wir bisher spielen konnten und vom Lesen der Anleitung, fallen einem da wirklich viele, viele schöne immersive Momente auf und Mechaniken, die einfach toll umgesetzt sind. Und das ist ja halt so mein Steckenpferd, sowas finde ich richtig klasse. Und damit würde ich sagen, Max, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, können wir zum Look and Feel weitergehen.
Nö, da habe ich definitiv nichts mehr hinzuzufügen. Immersion wie immer on point, mein Lieber, on point.
Sehr schön. Dann leg du doch mal los mit deinen Look-and-Feel-Punkten.
Ja, dann lege ich mal los mit meinen Look-and-Feel-Punkten. Die sind nämlich tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen fast wie immer bei mir, aber wer uns schon ein bisschen länger zuhört, wird merken, dass ich bei Figuren unglaublich kritisch bin und unglaublich genau hingucke. Da unser Familia Tales noch OVP ist, habe ich den Eindruck von einer Messe mir relativ weit ins Gedächtnis eingebrannt und ich fand die Figuren qualitativ sehr, sehr schön. Sie waren schön hochwertig, sie waren relativ frei von Gussgraten, so was ich erkennen konnte. Ich kann natürlich schlecht beurteilen, ob die vor der Messe irgendwie nochmal einmal entgratet haben oder so, um sie hinzustellen. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Waren die bemalt auf der Messe? Nein. Nee, die waren alle noch gray.
Die waren plain gray simple. Also schöne graue Fischchen. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die entgratet wurden. Infolgedessen, hohe Qualität bei den Figuren finde ich schon mal gut. Die sind auch sowas, was mein Handling anging, fühlten sie sich nicht hohl an. Was ich auch schon mal finde, was viel wert ist.
Mhm.
Die Artworks, das Map-Design sind meiner Meinung nach unglaublich schön gemacht. Einfach weil mir der Stil so unglaublich gut gefällt, den in diesem Spiel verarbeitet wird. Das ganze Spielmaterial fühlt sich einfach sehr, sehr wertig an. Du hast dicke Pappmiepel, du hast gängige, vernünftig bedruckte und sich auch von der Haptik gut anfühlende Karten im Spiel. Du hast, wie gesagt, ein gängiges Format bei den Karten, dass du halt ganz normale Spielhüllen dir kaufen kannst, wenn du deine Sachen sleeven möchtest. was ich tatsächlich empfehlen würde, weil die Karten viel geschaffelt werden. Gerade so die Fertigkeitskarten würde ich auf jeden Fall sleeven. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Aber ich weiß aus Kommunikation mit euch da draußen schon, dass einige von euch auch pro Sleeven sind. Von daher alles tutti. Und ich finde es allgemein toll, dass das alles so eingängig gestaltet ist. Es ist, wie gesagt, es sind echt viele Designer dabei gewesen, aber es passt alles irgendwie. Es ist alles ein stimmiges Gesamtbild. Die Hülle, die Artworks, die Figuren, die Aufmachung der Tagebucheinträge, die Symbole, also sogar diese simple Situation wie die Symbole auf den Karten, finde ich, passen einfach ins Gesamtbild unglaublich gut rein.
Ja, muss ich dir absolut zustimmen. Also das ganze Artwork insgesamt, und damit meine ich eben auch die Figuren und alles, das ist wie aus einem Guss im sehr positiven Sinne. Hat was sehr Märchenhaftes und Zusammenhängendes, wirkt nicht irgendwie zusammengeschustert. Also die haben sich gut abgesprochen, die vielen KünstlerInnen, die da beteiligt waren.
Ja, das muss ich auch sagen. Also da großes Kompliment nochmal von uns an die KünstlerInnen da draußen, falls sie es lesen, hören, riechen, schmecken, wie auch immer. Ja, also toll gemacht, wirklich. Das war so zu meinem Look and Feel eigentlich auch schon mein Senf zur Wurst.
Ich habe noch zwei kleine Punkte mir notiert. Es heißt zwar Look and Feel, aber wir haben ja schon gesagt, wenn es um App-Unterstützung geht, dann darf die Akustik da auch nicht fehlen. Wenn wir
ich hier dachte, schon du kommst jetzt mit Geschmack, aber ja gut.
Nee, ich habe noch nicht dran geleckt, aber vielleicht mache ich das bei eurer Version, ja,
wenn die ausgepackt ist. Die Karten schmecken auch sehr, sehr gut.
Ein bisschen pappig. Ein
holziges Aroma, verträgliche Tinte.
Ja, ne, ist ja auch eine Öko-Frage, ne, wie die Tintenqualität ist. Nein, Quatsch. Die Akustik der App, also ich habe mir die testweise mal im Browser aufgemacht und da so ein bisschen reingehört. Das ist wirklich ein kleines Highlight, ne? Also die Kampagne ist vollständig mit Musik untermalt. Ne? Also wir haben in der letzten Folge ja über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, wie man sich sein Brettspielerlebnis noch ein bisschen immersiver machen kann, über verschiedene Programme und Playlists auf Spotify oder YouTube, die es da für verschiedene Spiele gibt. Und bei Familiar Tales haben wir das halt wirklich alles nativ als Teil des Spiels schon mitgeliefert. Und die Musik ist so eine klassische abenteuerliche Fantasy-Musik, also so Klassik mit so leichten Folk-Elementen, so wie man es quasi erwarten würde, wenn man sich die Verpackung anschaut. Also die erste Musik, die einem da so im Ohr klingelt, so klingt auch die Untermalung. Und das meine ich jetzt nicht im Sinne von erwartbar, sondern einfach so schön, idyllisch und wieder familienfreundlich. Na, wie wir gerade schon,
ja, jetzt
schon
sehr passend, oft gesagt wie ich haben. Finde auch. Das muss ich auch so sagen, sehr, sehr passend.
Genau, sehr schön. Könnte man auch zum Stellenweise auch zum Einschlafen benutzen, vielleicht sogar. und was ich sehr schön finde, dass wir das Spielfeld hier mal als Spiralblock haben, wo ich im Grunde einfach nur umblättern muss und dann auf der linken Seite eben die Map habe, das, was abgeht, und auf der rechten Seite eben so Sachen wie die Sammelschwierigkeit, ein bisschen Flufftext und so, also alles, was diese Location jetzt quasi ausmacht, nochmal nachlesen kann. Das ist einfach mal was anderes, ist schön einfach in Anführungsstrichen aufzubauen. Also der Aufbau beschränkt sich dann darauf, dass man auf diesem aufgedeckten Blatt dann eben die richtigen Marker an der richtigen Stelle setzt. Ne? Aber ich finde, das ja, ist einfach schön und schnell gemacht, unkompliziert und praktisch.
Ja, definitiv. Ist ja auch ein bewährtes Prinzip mittlerweile, dank Herr der Träume samt Erweiterung. Da war es auch schon so, die Stoffi-Chroniken sind auch schon eine Gute-Nacht-Geschichte, ein Buch, auch im Spiralblock-Prinzip. Sodass du halt nicht mehr viel großartig mit Spielbrettern rumhantieren musst. Ne? Das ist halt
ach, das Schöne. Mal. Das wusste ich gar nicht, dass das bei Herr der Träume auch schon
so haben wir auch noch nicht zusammen gespielt, haben wir auch noch nicht in der Folge behandelt. Es sei dir verziehen, dass du es nicht wusstest.
Dieser Jeremy Hawthorne.
Jerry sogar tatsächlich. Kein ach, Jeremy, sondern wirklich Jerry.
Jerry Hawthorne, okay. Dann würde ich sagen, Max, zu den Tops und Flops.
Ja, ich habe mich wieder brav an die Regeln gehalten. Du brauchst bestimmt wieder eine Extrawurst, so wie ich dich kenne.
Vielleicht.
Ah ja, erwischt. Ha, ich hatte recht. Können wir das mit dem Kalender markieren? Danke, ihr da draußen.
Kein Kommentar.
Ich fange jetzt einfach mal mit meinen Flops an, einfach damit man sich so ein bisschen aufbauen kann und damit wir das Positive dann am Schluss hören. Mhm. Auf den ersten Blick, den wir auf die Messe gewonnen haben, befürchte ich bei diesem Spiel etwas, das ich liebevoll als das Zombicide-Problem bezeichne.
Das ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Deswegen ist einfach, weil bei Zombicide auch dasselbe Prinzip einfach ist, dass einige immer die Zombies schlachten und die anderen so einen Käse machen wie Türen öffnen, Dinge finden, alles, was keine Erfahrungspunkte gibt. Das fürchte ich fast, dass es hier ein ähnliches Problem geben könnte, weil auch hier werden diese Trainingskarten, also die Level-Ups, über Erfahrung generiert, die man in bestimmten Teilen des Kapitels kriegt für bestimmte Aktionen. Diese Aktionen können nur einmal gemacht werden. Schwierig. Ich weiß nicht, wie es in den späteren Szenarien sein wird, daher fürchte ich nur dieses Zombie-Side-Problem, aber es könnte halt passieren, dass einer den anderen weglevelt oder zwei den anderen wegleveln, wie auch immer, und dass dann für diese zwei unterlevelten SpielerInnen das Ganze ein bisschen ätzend werden könnte. Aber wir warten mal ab.
Ja, das ist eine Befürchtung, die ich auch teile. Ich könnte mir gut vorstellen, also beziehungsweise eine gute Lösung für das Problem wäre ja, wenn zum Beispiel die Storykarten, die man ja im Verlauf einer Mission freiwillig nehmen kann, wenn die ab einem gewissen Level eben auch Erfahrungspunkte bringen. Dann könnte man gezielt gucken, wer sammelt das jetzt ein, um eher Schritt zu halten mit den anderen. Aber ja, wie gesagt, wie sie es konkret gemacht haben, keine Ahnung, wäre aber sehr schade drum, weil gerade so wieder im Hinblick auf die Sache mit dem Familienspiel mit Kindern zusammen. Ich glaube, dass das gerade für die Kids echt frustend sein kann, wenn man da abgehängt wird. Also ist ja als Erwachsener schon nervig und für Kinder wird es dann bestimmt irgendwann, ja, auch lame einfach.
Ja, das denke ich auch mal. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Ich habe versucht, das Ganze jetzt so ein bisschen auch unter dem Gesichtspunkt zu betrachten, mit Kindern zu spielen zum Beispiel auch. Im Testspiel wirkten zumindest auf mich persönlich diese zwei Banditen, die wir in der Tutorial-Mission stehen hatten, reichlich stark. Also vielleicht lag es daran, dass wir ganz am Anfang waren und voll die Guffelfähigkeiten hatten oder irgendwas falsch gemacht haben, aber ich habe da fast schon ein bisschen Frustpotenzial an größeren Gegnern gerochen, weil das waren einfache Banditenhempel, ne? Also das war jetzt echt nicht irgendwie ein Bossgegner oder sowas. Nein, das waren ganz generische Banditen, die uns da aufgelauert haben. Und trotzdem haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Runden Full Burst auf die gebraucht. Beziehungsweise 3 Leute Full Burst und ich tanken wie ein Blöder. bis da überhaupt mal welche umgekippt sind, ne? Und wir haben die ja echt verstümmelt teilweise mit schwerer Verletzung, mit Verbrennung und alles, was die Fähigkeiten so hergaben, ne?
Ja, das stimmt. Wobei, das haben wir eben vergessen, bei den Mechaniken noch zu erwähnen. Zumindest im Tutorial war es so, dass man die Banditen nicht hätte besiegen müssen. Man hätte auch einfach sich zum Zielpunkt bewegen und abhauen können. Allerdings wäre dann das Unglücksrad halt vorangeschritten. Das Bad Luckometer.
Ja, gut, das stimmt natürlich, klar. Das hätten wir tatsächlich mit erwähnen können. Kämpfen muss man nicht, kämpfen kann man.
Wobei, ich denke, machen, wenn man's,
muss man aber nicht.
Genau, wenn man jetzt, so wie ich, so ein Fan davon ist, das halt mit dem bestmöglichen Ende abzuschließen, so eine Kampagne, dann muss man die Banditen halt verdreschen. Wo man sich dann auch fragen kann, ist das eigentlich, wo das Spiel so pädagogisch wertvoll ist, ist das eine gute Message quasi? Du bist quasi schon, so wie das bei uns ja war, wir hatten schon freie Bahn zum Zielpunkt, wenn du dich erinnerst. Und wir haben uns dann auf dem Spielfeld dafür entschieden, Moment mal, die beiden sind ja noch da, wir gehen mal noch mal nach links, damit wir die vermöbeln können.
Das liegt aber ausschließlich daran, dass wir erfahrene Rollenspieler sind, die maximalen XP-Grind machen wollen.
Wenn das Kind dann fragt, warum sind wir nicht einfach abgehauen? Nee, Junior, wie willst du mal Herrscher werden? So geht das nicht.
Keine Zeugen, kein Problem.
Ja, man muss seine Widersacher schon niederstrecken, genau, wenn man erfolgreich so sein will als Aristokrat.
So ist das. das führt mich aber auch gleich zu meinem dritten Flop. Wenn du das Problem hast, dass du gegebenenfalls eventuell als Tank abgestellt wirst, tust du nichts, ich wiederhole, nichts anderes als auf die Mappe zu kriegen. Das habe ich vorhin schon beim Regelteil ein bisschen angeteasert, dass mir das passiert ist und ich auch nicht weiß, also mich hat es in dem Moment nicht gestört, weil ich es okay fand, weil es zielführend für unsere Mission war. Ne, ich habe die Schläge eingesteckt, die anderen haut drauf, alles tutti, alles super. Aber ich weiß nicht, wie das auf Dauer wird, weil wenn Klonk wirklich jedes Mal vorne steht, 5 Handkarten im Verteidigungsstep ablegt, dran ist, aufzieht und dann dasselbe nochmal macht. Schwierig. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch Frustpotenzial hinter ist. Das ist auch wieder so ein Maybe-Baby-Faktor, weil wir haben es noch nicht weit genug gespielt, um es wirklich als Flop bezeichnen zu können. Deswegen sind meine Flops eher so Flöppchen. Ja, also kein vollwertiger Flop, weil wir es nicht beurteilen können, aber aus dem Testspiel heraus die Gefahr eines Flops.
Ja, kann ich unterschreiben. Ich hoffe einfach mal, dass gerade durch das Trainieren, durch diese Mechanik, ne, deine Fähigkeiten da aufzuwerten, dass da vielleicht noch ein kleiner Kniff dazu kommt.
Ja, das stimmt, da könntest du recht haben, dass Klonk vielleicht auch spezielle Fähigkeiten zur Verteidigung kriegt, wo du dann nachziehen darfst oder sowas, yes, das könnte genau sein. Da könntest du recht haben.
Also wenn sie da mitgedacht haben, dann kommt das bestimmt, aber wissen wir jetzt noch nicht.
Nee, wir finden es aber bald vielleicht raus, ne? Muss man ja auch wieder dazu sagen. Meine Tops dagegen gehen sehr, sehr schnell, da will ich gar nicht so viel abseiern. Ihr kennt mich, eins meiner Tops muss sein, wenn Figuren da sind, es sind tolle Figuren, ich will sie bemalen, nice. Was ich auch cool finde, ist, was wir auch schon mehrfach jetzt besprochen haben, dass du keinen riesigen Spielplan hast. Du bist nicht 3/4 Stunde beschäftigt, erstmal das Spielbrett aufzubauen, nur um dann festzustellen, dass das Teil 6F ganz unten im Karton ist und du gerade 6G aufgebaut hast und denkst, schon wieder Kram, neu aufbauen. Nö. Na, also du hast ein vorgefertigtes Spielfeld, das ist dieses Buch schnell aufgeklappt, schnell gemacht und du hast alles auf einen Blick. Coole Sache. Und das Ultra-Coolste an diesem ganzen Spiel, wie ich persönlich finde, und wo ich super drauf gespannt bin, wie sie diese Mechanik umsetzen, das Baby. Das Baby ist die coolste Mechanik an diesem ganzen Spiel, die mich am meisten abgeholt hat, weil ich so unglaublich interessiert daran bin, wie das so im späteren Spielverlauf sich noch auswirkt und was da alles passiert. Weil Windeln wechseln können wir halt nur die ersten paar Jahre, wenn es gut läuft.
Wenn es gut läuft.
Was machen wir danach, um es zu beruhigen?
Ja, genau, das ist so das spannende Element, was auch die Story eben vorantreibt, ne?
Ja, also wie gesagt, definitiv. Und ich muss auch einfach sagen, ich bin wirklich mal gespannt, wo das alles, wo die Reise hinführt und vor allen Dingen auch, dass du eben diese Mini-Karte hast, dass du dich auch noch ein bisschen entscheiden kannst. Ich finde es immer unglaublich geil, wenn ich mich bei irgendwas entscheiden kann und nicht stumpf Szenario A, B, C, D, E, F, G, sondern F1, F2, F3. Und ich komme trotzdem irgendwie bei G raus am Ende.
Ja, genau. Ja,
das finde ich auch immer ganz cool, weil es auch den Wiederspielwert erhöht. Ne? Du spielst es nicht einmal durch und sagst dann, ja, gut, ich weiß ja jetzt, was da passiert, schönen Tag noch, ne? Sondern du kannst ja auf dieser weit verzweigten Karte, ich sehe jetzt hier von Akt 1 gerade das Beispiel auf meinem zweiten Bildschirm und überschlage mal grob, dass wir so um die 20 Schauplätze auf dem Ding haben.
Ja, das ist schon ordentlich.
Ne? Das ist schon ordentlich. Und wenn man so ein Completionist-Syndrom hat wie wir und im schlimmsten Falle wirklich alle 20 machen kann, ja, dann sind wir ein Weilchen mit Akt 1 beschäftigt.
Ja, also kann man sich auf jeden Fall auf eine Menge Content freuen, wenn es dann so wird, wie es aussieht auf den ersten Blick.
Definitiv. Wir versuchen euch damit Content auch zu versorgen, aber möglichst spoilerfrei. Also erwartet keine Lösungen oder Hilfestellungen hier, ihr da draußen.
Genau.
Das war's aber soweit von mir. Also da würde ich einfach mal Tag-Team-artig das Handtuch werfen und an dich abklatschen.
Okay, ich halte mich dann genauso wie du erstmal an die Flops, bevor es zu den Tops weitergeht. Den großen Flop haben wir eben schon einmal angesprochen. Für mich, dass die App halt unbedingt notwendig ist. Das ist wieder so ein zwiegespaltenes Ding, weil die Notwendigkeit der App finde ich nicht gut. Die App selber finde ich aber total klasse. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten, vielleicht auch so ein Flöppchen, wie du gerade eben sagtest. Und noch ein halber Flop, wobei man sich da mal fragen muss, ob das Schuld des Spiels ist oder der SpielerInnen, dass man eben wirklich die richtige Gruppe braucht, wie aber im Grunde genommen bei allen kampagnenbasierten Spielen. Ich finde zum Beispiel gerade diese Sache, dass man im Verlauf der einzelnen Missionen sich aktiv gegen was Konstruktives entscheiden kann, angreifen, bewegen und so, sondern stattdessen so eine Storykarte spielen oder aufsammeln kann, einfach nur um diesen Story-Progress zu haben. Das finde ich persönlich richtig, richtig toll. Und ich hoffe auch, dass, also was heißt ich hoffe, ich weiß ja, dass ich bei dir, Max, und Freundin und bei meiner Frau, dass ich da offene Türen einrenne, wenn ich diese Storykarte eben ziehe, auch mal, ne, um da ja, ein bisschen Fluff aufzubauen. Also. Aber ich glaube, wenn du da an den falschen Leuten bist, hier das klassische Min-Maxing, ne, wenn Leute ankommen und sagen, hier, wir müssen das so effizient und so schnell wie möglich durchspielen, wie man es ja von Dungeon Crawlern eigentlich gewohnt ist, dann kann das bestimmt auch ungemütlich werden. Aber
ja gut, ne, wenn du mit der Excel-Tabelle anfängst, sowas wie Familiar Tales zu spielen, hast du halt auch einfach das Thema verfehlt. Da kannst du dann eher was anderes ausgraben, finde ich.
Ja, da saugst du die Seele aus diesem Spiel, wenn du das mit so einer Tabelle angehen würdest. Also da wäre ich auch überhaupt kein Fan von. Also insofern glaube ich, wenn man ungefähr einschätzen kann, was das für ein Spiel ist, so vom Blick auf den Karton, dann weiß man auch in einem Atemzug eigentlich, wen man lieber nicht in die Spielgruppe einladen sollte. Ich glaube, jeder hat ja so seine speziellen Bekannten, die diese Einstellung, mit so einer Einstellung eben an Spiele rangehen, das alles zu optimieren. Und dafür ist Familiar Tales mit Sicherheit der falsche Ort, hätte ich jetzt gesagt. Höchstens mal beim zweiten Durchlauf, wenn man auf ein optimales Ende hinarbeitet oder das extrem negative Ende.
Ja, das vielleicht schon eher, aber da stimme ich dir sonst ansonsten eigentlich relativ safe zu. Man sollte dieses Spiel wirklich genießen und nicht seelenlos vorpushen.
Sehr schön. Das war's auch schon mit meinen Flops. Bei den Tops fange ich mal mit dem Wichtigsten an, nämlich flache Wortwitze, die genau auf unserem Niveau sind, Max. Ich erinnere mich an eine tolle Fähigkeit von meinem Froschcharakter, die tatsächlich hieß, sei kein Frosch. Und diese Bezeichnung hatte, glaube ich, mit der Fähigkeit selber kaum irgendwas zu tun. Das war, glaube ich, einfach nur irgendein Angriff. Es war nicht mal ein Taunt oder sowas, dass dieses Sprichwort da Sinn machen würde. Aber ja, sowas, das kriegt mich, finde ich witzig.
ja, würde ich so unterschreiben. Also du, ja, reduzierst meine Humorqualität ja heute sowieso den ganzen Tag. Also ja, dann kann ich es auch jetzt outen. Ja, flacher Witz ist gut. Je flacher, je besser.
Sehr schön. Und ja, ich hatte gerade schon gesagt, die App ist einfach nur phänomenal gut gemacht. Ich finde, von der Akustik her ist das sehr hochwertig und toll aufbereitet. Also wir haben wunderbare Musik. Das Ganze ist dann auch voll vertont und zwar mit professionellen SprecherInnen. Und damit meine ich nicht irgendwelche YouTuber, die man sich ranholt als SynchronsprecherInnen, um noch irgendwelche Follower da abzugreifen. Nee, sondern das sind wirklich Leute, die auch schon verschiedene andere Sprechrollen hatten und da auch eine Ausbildung drin haben. Also so lese ich zumindest diese Beschreibung professionelle SprecherInnen. Dann bietet die App auch noch so einige Accessibility-Features. Also wir können die Textgröße verstellen. Und was viele andere, vor allem digitale Spiele, bis heute nicht richtig hinbekommen, ist ein anständiges Verhältnis von Lautstärke der Musik und der SprecherInnen hinzubekommen. Also mittlerweile kannst du es bei vielen Spielen ja einstellen, ne, aber dass das auch bei so einer Brettspiele-App individuell aufeinander abgestimmt werden kann, da hat wirklich jemand gut mitgedacht und bringt vielleicht auch Erfahrungen so aus dem Videospielbereich mit, könnte ich mir vorstellen. Also gutes Game Design auch bei der App beziehungsweise bei der Web-Anwendung, wenn man es jetzt im Browser öffnen will.
Ja, das würde ich dann auch so unterschreiben. Das ist wirklich super selten, dass da Leute wirklich mitdenken. Also ich meine, gucken wir uns nur unsere heutige Filmlandschaft an. Das ist genau dasselbe. Weißt du, Dialoge werden ungefähr so geflüstert und bam, springt dir plötzlich die Musik mit einem nackten Hintern ins Gesicht. Und du bist sofort taub und deine Nachbarn auch.
Ich habe bei ganz vielen Filmen das Gefühl, dass die beim Synchronisieren ins Deutsche da noch ein bisschen anpassen, weil ich habe immer das Gefühl, dass Synchronisation da mehr, also da komfortabler sich anhören lassen. Und ganz viel, wenn man jetzt größere Hollywood-Filme sogar auf Englisch sich anguckt, kriegt man da eine ganz komische Abmischung am Ende präsentiert, dass man da ständig an der Fernbedienung sitzt und das lauter und leiser und lauter und leiser macht, je nachdem, ob jetzt gerade Musik- und Action-Szene kommt oder ob eine Gesprächsszene da ist. Also ich weiß nicht, vielleicht haben da ja unsere Lokalisierungsstudios in Deutschland schon so ihre Erfahrungen gemacht und machen das jetzt im Vorfeld schon richtig. Keine Ahnung, steckt da ja nicht drin.
Ja, du, ne? Wir werden es, glaube ich, auch eher nicht so direkt rausfinden, sondern müssen einfach damit leben, wie es ist.
Ich habe ja so,
einfach so.
Stimmt. Ich habe ja so meine Film- und Serien-Podcasts, die ich ab und zu mal höre. Vielleicht schreibe ich da mal hin. Wenn die mal wieder irgendeine Recherche machen, sollen sie der Frage bitte mal nachgehen.
Ja, hier gleich mal anschreiben mit Kooperation. Ich bitte dich.
Ja, natürlich, na klar.
Wenn du schon ein eifriger Hörer bist, dann kann man das auch mal fragen, finde ich.
Stimmt, das bin ich also auf jeden Fall.
Wir teasern euch auch mal ein bisschen an. Wir arbeiten im Hintergrund auch wieder an ein paar coolen neuen Sachen für euch, damit die Lust, uns zu hören, nicht geringer wird.
Ja, wir haben tatsächlich einiges in Planung, ne, was auch so Kooperationen angeht, aber
ja, und auch coole Sachen wie Interviews und sowas, aber dazu verraten wir dann zu gegebener Zeit mehr. Mysteriöses Fade-Out.
Out. Ja, man darf gespannt sein. Also ich bin selber auch gespannt und freue mich da sehr drauf, aber ihr werdet ja sehen. Zwei Tops habe ich noch, das Ortsbuch als Ringblock, darüber haben wir schon gesprochen. Kein nerviges Felder zusammenstecken etc. Schön unterschiedliche Locations mit auch wieder tollen Artworks jeweils. Also na, steckt auch viel, viel Arbeit drin. Sieht wunderbar aus. Und da wusste ich nicht so ganz, wie ich das schön, ja, griffig formulieren soll. Aber man merkt an so kleinen Feinheiten, dass das ein sehr zuvorkommendes Spiel ist, was eher so einen freundlichen Unterton setzt. Wir erinnern uns, bei Imperial Assault gab es diesen tollen Zusatz in der Anleitung, dass man im Zweifelsfall im Sinne des Imperiums entscheiden soll. Also das Spiel soll im Zweifelsfall es dem Spieler oder der Spielerin eher schwer machen. Und hier bei Familia Tales ist es eben genau andersrum. Na, also da steht in der Anleitung eben explizit, dass im Zweifel die SpielerInnen selbst entscheiden, wer zum Beispiel angegriffen wird. Gerade, ne? Also da hat man dann die Freiheit, sich nicht nur auf sein Glück zu verlassen oder eben sein Pech, sondern auch zu gucken, dass man auch das Beste in solchen Situationen aus dem Ganzen rausholt. Finde ich auch eine sehr schöne Vorsichtsmaßnahme, um der Frustentwicklung vorzubeugen. Ne? Vielleicht gerade wieder so im Hinblick auf das Spielen mit Kindern zusammen.
Ja, das definitiv. Da musst du ja auch immer so ein Baiten aufpassen. Aber ich finde gerade so Systeme, wie du es gerade ansprichst, sind halt auch was Feines. Sowas wie Imperial Assault zielt nun mal auf eine älteres Publikum an, sage ich jetzt mal ganz trocken so. Gerade heutige Kinder können ja mit dem Joke hinter den Star Wars Filmen nichts mehr wirklich anfangen, weil, ne, welchen der Star Wars Filme?
Okay. Wollen wir zur Bewertung gehen, Max?
Ja, fang du doch sonst mal mit der Bewertung an. Du bist gerade so schön im Flow.
Yes.
Bin mal gespannt, wie du das Spiel bewertest, was bei mir im Regal steht.
ich gebe Familia Tales 8 von 10 flauschige Füchse. Ich würde nämlich sagen, dass das Spiel wirklich sehr, sehr hochwertig, sehr immersiv, idyllisch und gut konzipiert ist. Aber ich muss einfach Abzüge für diesen App-Zwang geben. Ne? Ich hatte gerade schon gesagt, das ist so eine kleine Hassliebe bei mir. Einerseits toll gemacht, andererseits erzwungen. Ne? Da muss ich einfach was für abgeben. Und mein standardmäßiger Punkt, den ich mir vorbehalte für die richtigen Kracher, die mich so richtig abholen. Das mag auch subjektiv sein. Ne? Also den Vorwurf könnt ihr mir getrost machen. Macht mir überhaupt nichts aus. Ne, ich will einen Punkt einfach haben für Spiele, die mich so restlos abholen. Einfach, um da noch die Luft nach oben zu haben. Aber davon abgesehen finde ich Familia Tales wunderbar klasse. Und wenn ich dich so richtig einschätze, Max, dann merke ich jetzt schon wieder, wir brauchen echt mehr Kontroversen hier. vielleicht wird ja unser nächstes Spiel ein bisschen kontroverser, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Sag du erstmal, wie du einordnest.
Ich kann dir jetzt schon Brief und Siegel drauf geben, dass die nächste Folge für alle von euch da draußen, die Kontroverse bei uns sehen wollen, ihr werdet sie in der nächsten Folge bekommen.
Das ja, endlich.
Und ich gebe Familia Tales tatsächlich 7 von 10 flauschigen Füchschen, weil ich tatsächlich ein paar Pünktchen dafür abziehen möchte, dass ja, so komisch das jetzt auch klingen mag, dass du wirklich eine recht undurchsichtige App also an sich hast, dadurch, dass du halt nicht weißt, wann irgendwas passiert in der App, ne? Die App macht das alles von sich aus, ist für mich als taktischen Planungsmenschen eine Krankheit. Sitze ich da neben mir. Das hätte doch eben nächste Runde passieren können. Warum muss es denn jetzt passieren? Mi, ne?
Maximal keine Überraschung.
Das Problem bei mir. Und aufgrund des möglichen Zombieside-Problems ziehe ich nochmal so anderthalb ab. Und da wir keine halben Füchse haben, weil das Tierquälerei wäre, gibt es halt zwei Füchse Abzug. Ne? Und deswegen sind es nur 7 von 10 Füchschen. Aber wie gesagt, ich bin gerne bereit, diese Bewertung nochmal anzusehen, sobald wir es mal tiefgreifender gespielt haben, um dann zu sagen, ist ja geil.
Bleibt am Ball, folgt uns gerne auf Instagram oder wir sind jetzt mittlerweile auch auf YouTube vertreten mit unseren Folgen. Da könnt ihr gerne auch die Kommentarfunktion nutzen.
Ja, sehr gerne. Teilt das Ding, liked das Ding. Kommentiert das Ding.
Genau.
Abonniert das Ding.
Was haben wir noch nicht? Interagiert mit dem Ding. Also schreibt uns gerne Anregungen, Kommentare, vielleicht auch Spielewünsche, Vorschläge, Anregungen, alles, was ihr irgendwie habt.
Ich denke, wir können es zur Folge passend zusammenfassen, Jascha. Kümmert euch um das Ding hier.
Ja, kümmert euch um uns, sonst werden wir
ungemütlich. Sonst wird unser schlechte Launerad nämlich weitergedreht. Ja, genau.
Und ihr wollt nicht wissen, was dann in den nächsten Jahrzehnten passiert, wenn Max schlechte Launerad sich weiterdreht. Wenn Max am Rad dreht.
Ja, ich war. Genau. Dann müsst ihr nämlich ein bisschen mehr tun, als mich wickeln. Ja.
Oh nein. Jetzt muss ich es mir. Nee, ich will es mir nicht vorstellen, Max.
Ich kann nichts für deine bildliche Fantasie.
Lass uns mal schnell weitergehen dahin, dass du uns sagst, wie und wo man uns denn erreichen kann.
Ihr könnt uns natürlich bei Instagram wie gewohnt folgen, unseren Quatsch nachvollziehen, unserem coolen Trivia Tuesday mit beiwohnen und euch die Auflösung angucken und eure Bildungslücken im Bereich Brettspiele bis zum Erbrechen füllen. Dienstags immer so gegen Mittag, Nachmittag deutscher Zeit rum posten wir eine coole Frage, einen Trivia Fact und tags drauf gibt es dann die Auflösung dazu mit dem, was ihr da draußen so als Community getippt habt und wie es dann in Wirklichkeit so aussieht und je nachdem passenden Bildern zur Visualisierung des jeweiligen Faktes.
Das ist nicht nur ein super Icebreaker für jede Party, sondern auch fürs erste Date oder so. Also wenn ihr im Restaurant sitzt und habt da euren Schwarm euch gegenüber sitzen, dann könnt ihr so Dinge fragen wie, weißt du eigentlich, wie alt das älteste noch spielbare Brettspiel ist? Und dann wird euer Gegenüber ganz verträumt euch ansehen und sich fragen so, oh wow, er ist so gebildet oder sie ist so gebildet. Und dann könnt ihr richtig auftrumpfen mit der richtigen Antwort und Fachwissen. Also sehr zu empfehlen.
Kurzer Disclaimer, das ist nur eins der möglichen Ausgangsszenarien.
Also ich kann mir keinen anderen Handlungsverlauf vorstellen, wenn man unserem Tuesday-Trivia folgt.
Mir auch nicht, aber allgemein, wenn ihr uns unter boardgamebravery.podcast auf Instagram folgt, kann allgemein nicht mehr so viel schief gehen. Dann könnt ihr uns noch auf YouTube abonnieren, da findet ihr uns unter boardgamebravery, ganz klassisch, wie ihr uns kennt. Und dann könnt ihr natürlich auch E-Mails an uns schreiben. Falls der Dating-Tipp von Jascha zum Beispiel gerade nicht geklappt hat, dann schreibt doch bitte einfach wüste E-Mails, wie doof die Idee war, an boardgamebravery@outlook.de und gebt vielleicht bessere Dating-Tipps ab. Nicht, dass wir beide die brauchen würden, aber vielleicht irgendwer von euren MithörerInnen da draußen freut sich darüber, wenn wir eure Dating-Tipps weiterverteilen können. Spread the love.
Demnächst also Sonderfolge Dating-Tipps für BrettspielerInnen.
Ja, wir finden bestimmt auch noch irgendein Brettspiel nebst Love Letter, was sich mit dem Thema Dating befasst. Ich bin mir sicher. Ich habe eine Mission.
Da gibt es dieses Videospiel Tinder, habe ich gehört.
Nee, das ist nur moderne Fleischbeschau. aber es gibt bestimmt ein Brettspiel oder so namens Tinderella oder so ein Scheiß. Da bin ich mir fast sicher. Ich bin mir sicher, dass wenn ich jetzt Google Tinder Brettspiel, ich finde irgendwas. Ich habe Angst.
Es gibt mit Sicherheit auch ganz, ganz viele stumpfe Party-Games, die irgendwie so Wannabe-Erotik irgendwie bieten.
Was ich, um eine kurze Abschweifung zu machen. Ich habe letztens ein sehr, sehr interessantes Rollenspiel im Kickstarter gesehen, wo ich ein bisschen verdutzt war.
Und Rollenspiel? Ich teasere,
ja, also wirklich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ich teasere es hier nur ein bisschen an, damit wir nicht wirklich auf Explicit schalten müssen. Aber das war ein Rollenspiel für Erwachsene. Also wirklich für Erwachsene, so Bienchen- und Blümchen-mäßig.
Es war aber schon ein Brettspiel?
Ja, ein ganz normales Pen and Paper halt.
Ach.
Ich werde dir nach der Folge ein bisschen tiefergreifend erzählen, was das genau für eins war. Aber das möchte ich hier einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber es gibt alles Mögliche. Deswegen habe ich Angst davor, Tinder-Spiel zu googeln.
Tiefergreifend ist ein sehr schönes Stichwort an der Stelle.
Ja, genau. Und bevor wir jetzt uns hier weiter in schlechten Wortwitzen verlieren, lassen wir euch mit einem freut euch auf die nächste Folge. Danke für euren Support und hört auch in 2 Wochen wieder bei uns rein, wenn es wieder heißt. Jascha und Max erzählen irgendwelchen Stuss zu Brettspielen.
Ja, wunderbar. Macht's gut und bis in 2 Wochen.
Und tschüss.
Tschüss.